Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Dezember 2024, kurz vor Jahresende, gibt's noch eine neue Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und ist gar nicht die letzte Folge in diesem
ich
Jahr, fällt mir gerade auf.
Ja.
Montag gibt's ja auch noch. Montag ist ja immer noch 2024. Hört nicht auf dieses Jahr. Wir schauen heute ausnahmsweise mal an einem Freitag auf die nächsten NFL-Spiele. Wir sind in Woche 17 angekommen, beziehungsweise sind eigentlich mittendrin. Mhm. Mittwochspiele gab es schon, über die sprechen wir auch noch kurz. Heute wird es aber aufgrund der fehlenden Zeit, die uns bleibt bis zu den Spielen, weil Samstag geht schon direkt weiter, also morgen, dann Sonntag die Spiele, machen wir eine abgespeckte Variante, damit ihr auch ein bisschen schneller durchkommt und auch wir haben natürlich Weihnachten gefeiert und konnten deswegen hier heute nur vorbereiten. Aber je schneller ihr die Folge bekommt, desto besser. Wir haben keine Kategorien dabei, bis auf die Story der Woche. Und auch die wird etwas anders aussehen. Unser Tippspiel darf am Ende natürlich nicht fehlen. Mhm. Und noch ein ganz kurzer Talk, weil Week 17 sind natürlich auch, wie immer, Fantasy-Football-Endspiele. Championship
stimmt,
Games.
Ja,
es ist seit langer Zeit mal wieder ein Jahr, in dem ich in keiner meiner Ligen im Finale stehe.
Ich dachte, du hättest eine geschafft. Ich dachte, du wärst in einer drin.
In welcher?
Ich weiß es nicht. Irgendwie hatte ich im Kopf, dass du ein Halbfinale gewonnen hättest, aber das ist vielleicht Gewohnheit.
Nee. Vielleicht habe ich auch was verpasst. Nee, ich müsste eigentlich verloren. Ich müsste verloren haben, weil ich war ja nur noch in einem und das war in unserer Dynasty-Liga. Und da habe ich meines Erachtens gegen Remo aus der Footballerei verloren. Und gegen den stehst du jetzt im Finale, liegst aber schon deutlich hinten, wie ich sehe.
Ja gut, hat erst ein Spieler bei mir gespielt. Der hat underperformed, muss man sagen. Caleb Williams als zweiter Quarterback, das Thursday Night Game. Ja, ich weiß nicht, wer es noch nicht gesehen hat und jetzt nicht unbedingt Seahawks-Fan ist. Und selbst Seahawks-Fans. Also, keine Watch-Empfehlung an der Stelle, sagen wir es mal so.
Und ansonsten, ja gut, bei mir, ich bin in zwei Ligen im Rebuild und Hörerliga haben wir drüber gesprochen, Dynasty im Halbfinale raus. Naja, solche Jahre gibt's, aber ich wünsche euch viel Erfolg für alle, die in einem Finale stehen und wir starten in dieser Folge trotzdem, wie gewohnt, mit einer schnellen Frage. Und die kommt wie immer von einem unserer Supporter. Supporten könnt ihr uns über Patreon und dann kommt ihr auf unseren exklusiven Discord-Channel und da hat Falk 2107 Folgendes gefragt. Der siebte Playoff-Spot steht seit seiner Einführung vor ein paar Jahren öfter mal in der Kritik, da es nicht genügend, in Anführungszeichen, gute Teams gibt. Wie seht ihr dieses Jahr? Bereicherung für den Endspurt der Saison und die Wildcard-Runde oder im Gegenteil? Ich meine, wir sprechen jedes Jahr eigentlich darüber, seit es diesen siebten Spot gibt. Und ich hoffe, ich bin da in meiner Aussage konsequent.
Ja.
Aber ich brauche den nicht. Also ich glaube, das habe ich die letzten Jahre auch immer gesagt und ich bin noch nicht auf der anderen Seite. Mhm. Ich bin noch nicht mal, ich bin auch, glaube ich, keinen Schritt auf die andere Seite zugegangen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, also das, wir haben ja jedes Jahr auch schon immer eigentlich in jeder Division so einen oder in jeder Conference einen schwachen Division-Sieger dabei. Mhm. Oder einen, wo man sagt, naja gut, also ich sag mal so, im offenen Gewässer wären die nicht in die Playoffs gekommen, wenn wir jetzt nicht die Division-Thematik hätten. Also wir schauen da auf die Falcons dieses Jahr. Ich finde, wir können da über Houston sprechen auf der anderen Seite. So, die hätten es schwer, da überhaupt reinzukommen. Und dann haben wir die schon. Eigentlich jedes Jahr mindestens einen davon dabei. Und der Nummer 7 Seed ist ja selten, ganz, ganz selten, eigentlich nie, ein richtig starkes Team. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren die Packers auch letztes Jahr der erste Nummer 7 Seed, der überhaupt ein Playoff-Spiel mal gewonnen hat. Und die sind dann in der nächsten Runde rausgeflogen. Also, selbst wenn ich auf dieses Jahr schaue, in der AFC hast du entweder die Broncos, Chargers, wahrscheinlich einen von den beiden, die dann gegen die Bills antreten müssen. Ja gut, alles andere als ein Bills-Sieg wäre eine unglaubliche Sensation.
Wobei man da fairerweise ja sagen muss, also wir kommen ja nachher noch zu anderen Möglichkeiten. Es könnte ja auch Pittsburgh zum Beispiel sein, die am Ende diesen siebten Seed haben. Wenn die jetzt nochmal verlieren und die anderen beiden jeweils gewinnen. Und Pittsburgh würde ich auch keine große Chance geben. Und da reden wir ja dann schon über den eigentlichen Nummer 5 Seed bis vor drei Tagen noch Division Leader. Und die wären wahrscheinlich auch chancenlos da. Also das ist vielleicht ein zu harscher Maßstab, auch wenn ich den natürlich auch im Hinterkopf hatte.
Ja, und auf der anderen Seite gibt es natürlich noch einige Szenarien, wer das sein könnte, aber eine aus Commanders, Seahawks, Rams wahrscheinlich. Und die müssten gegen die Eagles spielen. Ja, gut, Commanders haben gerade gegen Eagles gewonnen. Sagen,
mit, schon ein bisschen Quarterback-Verletzung, aber ja.
Ja, gut, natürlich, klar, wenn der nicht spielt, dann ist egal, wer Nummer 2 Seed ist, wenn die ihren Starting Quarterback nicht haben, dann ist die Chance da größer, was zu holen. Aber es wäre auch schon eher überraschend, wenn die mit Jalen Hurts spielen. Ich meine, auch das Commander-Spiel hätten sie wahrscheinlich ohne oder mit Jalen Hurts nicht verloren. Ja. Aber also ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Für mich ist immer schon mindestens ein Team dabei, wo ich sage, naja, eher schwach und ist für mich keine Bereicherung.
Ich weiß, was du meinst, und ich habe jetzt gerade so gelacht, als du das gesagt hast, aber ehrlich gesagt habe ich auch darüber nachgedacht, als ich die Frage gelesen habe, wie mein Standpunkt die letzten Jahre dazu war. Aber ich glaube schon, dass ich auch in der Richtung immer unterwegs war, eben weil ich vor allem das Thema, also da bin ich mir sicher, dass ich den Punkt immer hatte, ich kein großer Fan davon bin, die Playoffs mehr zu verwässern. Ja. Weil ja eben das Playoff-Team, also gar nicht mal qualitativ, sondern quantitativ gesprochen, das zusätzliche Playoff-Team mit 14 von 32 in den Playoffs fehlt ja halt auch nicht viel, dass die halbe Liga in die Playoffs kommt.
Ja, so, das ist also wirklich nicht mehr viel. Ja.
Genau, deswegen, das fand ich schon immer eher, ich fand es vorher halt ganz cool, als es nur 12 von 32 waren, weil es dann einfach nochmal exklusiver war. Ich mag es aber aus der Regular-Season-Perspektive.
Ja, aber genau, da hätte ich nämlich jetzt direkt angehakt, weil das ist ja auch hier Teil der Frage von Falk,
genau.
Ob es den Endspurt bereichert. Aber du verlagerst ja nur die Dramatik um einen Platz.
Ja, jein. Ich würde sagen jein, weil ich finde, es gibt dieses Jahr man könnte dieses Jahr anhand dieser Saison zwei Beispiele bringen, warum es vielleicht doch eine Bereicherung ist. Zum einen.
Okay, ich kann dir gleich zwei wiederbringen, die das wahrscheinlich torpedieren, aber hit me.
Reden wir ja gleich drüber. Dass halt ein Team wie die Bengals vielleicht noch reinkommen könnte.
Ja.
So eine Storyline einfach am Ende der Saison noch zu haben, wo wir eigentlich vor drei Wochen gesagt haben, die sind done. Und aber gleichzeitig auch sagen, ey, die Offense könnte schon vielleicht was machen in den Playoffs. Und ich mag auch das Nebenprodukt davon, wenn man so will, von diesen sieben Playoff-Teams, nämlich, dass nur der Nummer 1-Seed die First-Round-Bye hat. Weil das macht den Nummer 1-Seed einfach noch viel wertvoller.
Das
gibt der Regular Season nochmal eine andere Dynamik. Jetzt haben wir in der AFC natürlich das frühzeitig entschieden, aber in der NFC ist es ja eine riesen Storyline, wo wir ja eigentlich auch in einer, in Anführungszeichen, normalen Format oder im alten Format besser gesagt, würden wir jetzt sagen, ja gut, also die Eagles werden irgendwann ihre Division gewinnen und dann sind die Lions und Eagles 1 und 2 und das ist gar nicht so wichtig. Jetzt haben wir eine ganz andere Ausgangslage eben auch gerade für diese Teams.
Den Punkt gebe ich dem Ganzen absolut, das stimmt. Gleichzeitig würde ich aber widersprechen, was deinen ersten Punkt angeht, weil natürlich hast du jetzt noch, jetzt hast du natürlich noch die 7 und 8 Teams, Colts, Dolphins, Bengals, haben alle noch eine Restchance. Gleichzeitig gibt es da, also klar, die Bengals mit ihrer Offense, da sagen wir die ganze Zeit, so ein Team muss eigentlich in die Playoffs kommen, aber das sind ja auch keine starken Teams. Also wir reden darüber, ob jetzt das schwächste Team, also in Anführungszeichen schwächste Team, aber dieser 7er Seed, dieser Nummer 7 Seed, wo wir schon eh sagen, okay, ist wahrscheinlich eher tendenziell zu schwach, um in den Playoffs zu reizen.
Aber
reden wir darüber, dass noch schwächere Teams vielleicht reinkommen könnten.
Aber wem würdest du mehr was zutrauen, in Buffalo zu gewinnen? Den Bengals oder den Broncos? In einem Wildcard-Spiel?
Niemandem.
Ja, aber du musst dich jetzt entscheiden. Bengals oder Broncos?
Ja, dann wahrscheinlich aufgrund der Offense bei einem Shootout vielleicht die Bengals, ja?
Genau. Und deswegen
aber
ist dann so ein bisschen.
Aber was ist denn die Alternative? Die Alternative ist, dass wir einen ultra spannenden Kampf hätten zwischen den Steelers, den Chargers und den Broncos um den letzten Wildcards oder um die letzten beiden Wildcards oder diese, ja, es gab ja dann nur zwei, aber um Platz 5 und Platz 6, weil die alle eng beieinander sind und die anderen, wir reden jetzt darüber, dass die Colts, Dolphins oder Bengals noch zwei Siege aufholen müssten, um da reinzukommen. Stell dir mal vor, um diese Nummer 6, um den Nummer 6 Seed, fighten hier gerade die Steelers mit 10 Siegen, die Chargers und Broncos mit 9 Siegen. Das wäre ein so dramatisches Finish zwischen wahrscheinlich drei besseren Teams als ja, dem Szenario, was wir haben mit Platz 7.
Das stimmt wahrscheinlich. Gleichzeitig würde es einem Spiel, über das wir gleich sprechen, nämlich Bengals gegen Broncos, einiges an Würze nehmen. Weil das ist eben dieses Thema Late-Season-Spiele.
Nee. Nö,
doch,
wieso?
Weil es für die Bengals egal wäre.
Achso, Bengals gegen Broncos. Entschuldigung, ich hatte das falsche Spiel. Ja.
Und jetzt ist es ja ein Spiel, wo die Bengals tatsächlich noch was
für
also,
die Bengals,
was noch ja, geht aber, jetzt auf einmal.
Okay, aber wir haben ja trotzdem ganz viele Spiele, wo es für ein Team noch um viel geht und für das andere um nichts mehr. Und das
genau.
wäre ja genauso.
Willst,
eins, aber das
willst
haben wir
du mehr
ja so
davon
schon.
Haben? Aber willst du mehr davon haben? Das ist doch cooler, wenn es für beide
nee,
um
ich
was geht.
Nee, verzichte ich lieber drauf.
Also, dann lieber nee, also, kein, dann lieber nichts zu Weihnachten.
Dann lieber dann lieber nur sechs Playoff-Teams
ja.
in jeder Division. Da, also, ja. Nee, das holt es nicht für mich raus. Finde ich. Da,
ja,
ob da jetzt das eine Spiel mehr irgendwie noch relevant ist und Bengals-Fans noch hoffen könnten. Es wäre natürlich eine Riesensensation, wenn die Bengals es jetzt noch mit reinschaffen und das wäre eine ja. Story, die dann geschrieben wird, aber trotzdem dann in den Playoffs will ich erstmal sehen, wie die da irgendwas reißen.
Ja, aus Playoffs-Sicht bin ich bei dir, ja. Das habe ich ja gerade gesagt. Ich,
ja, und das ist ja der, also,
das ist
ja
der,
das,
der Knackpunkt,
um was es
geht. Aber die Frage war ja eben auch Bereicherung für den Endspurt der Saison. Und das finde ich schon.
Okay.
Das finde ich schon.
Ja, wie gesagt, wobei, ey, der Platz, der das Rennen um Platz 6 wäre halt dieses Jahr ultra spannend und es würde halt auch die NFC fast noch ein bisschen spannender machen.
Das stimmt, ja.
Was heißt fast? Würde es deutlich spannender machen.
NFC wäre dann die Frage Packers oder Commanders wahrscheinlich.
Genau.
Ne? Ja.
Packers oder Commanders könnten nur reinkommen und das wäre dann halt nicht, weil wir reden seit Wochen darüber, ja, die Commanders, wenn sie noch einmal gewinnen, dann sind sie so gut wie drin. Jetzt haben sie einmal gewonnen und jetzt sind sie so gut wie drin. Und ja, dann ist die Nummer halt auch durch so. Aber gut, wir sind da ungefähr auf einem Dampfer unterwegs. Nicht ganz. Bin gespannt, ob es Leute gibt, so, die sagen, ja, mega geil. Mega geil, Nummer 7 Seed oder 7 Seeds pro Conference. Das ist auf jeden Fall das richtige Szenario. Aber Stichwort Szenario. Wir machen keine News heute, deswegen springen wir direkt zu Adrians Lieblingsthema, Playoff-Clinching-Scenarios.
Wir haben heute auch ein Leckerbissen. Ich weiß, du hast sie dir wahrscheinlich nicht angeschaut.
Doch, natürlich habe ich sie mir angeschaut.
Für die Spiele, die wir covern wahrscheinlich, aber
ja, genau.
Hast du das Rams-Szenario gesehen?
War das das mit dem Strength of Schedule?
Richtig.
Und es müssten diverse Teams
Richtig.
Gewinnen und wenn diese Teams oder wenn irgendwie drei von diesen Teams oder so gewinnen, dann sind sie
Richtig.
Drin. Ja, das habe ich gesehen, ja.
Das wird noch ein Thema werden, also, weil das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Aber wir machen ja. mal die einfacheren zuerst. Also NFC, vier Teams eben sind schon sicher drin. Lions, Packers, Vikings, Eagles. Lions, über die sprechen wir heute nicht, weil die erst am Montagabend spielen in San Francisco. Wenn die Vikings am Sonntag gegen die Packers verlieren, also das wissen die Lions dann natürlich schon, dann würde Detroit mit einem Sieg in San Francisco vorzeitig die Division und den Nummer 1-Sieg perfekt machen. Die Eagles eben haben es ja letzte Woche verpasst, ihre Division zu gewinnen. Die spielen gegen die Cowboys diese Woche. Und im Moment sieht es nicht so aus, als würde Jalen Hurts spielen. Der ist noch im Concussion-Protokoll, hat bisher nichts gemacht. Und dann, wir haben jetzt Freitag, ist eher unwahrscheinlich, dass er dann spielen kann. Trotzdem, Sieg hier wäre eben der vorzeitige Division-Sieg. Alternativ würde ihnen auch eine Niederlage der Commanders am Sonntagabend gegen Atlanta reichen. Washington wäre dann auch rechnerisch in den Playoffs, wenn sie die Falcons schlagen. Die Falcons im Gegenzug könnten ihre Division vorzeitig gewinnen, brauchen dafür aber einen eigenen Sieg eben gegen Washington und eine Niederlage der Bucks gegen die Panthers. Über das Spiel oder über die beiden Spiele sprechen wir gleich. Und dann gibt's eben das NFC West-Szenario. Also die Seahawks haben ja gestern schon gewonnen gegen Chicago. Wenn sie das verloren hätten, dann hätten die Rams einfach straight up mit einem eigenen Sieg am Samstagabend gegen Arizona die Division gewonnen. Das Szenario gibt's jetzt nicht mehr, aber es gibt das Strength of Victory Tiebreaker-Szenario. Es ist kompliziert, aber simpel zusammengefasst. Die Rams brauchen, also sie brauchen eh einen eigenen Sieg, das ist sowieso schon mal Grundvoraussetzung. Und dann müssten mindestens vier der folgenden sechs Teams auch gewinnen. Vikings, Bills, Niners, Commanders, Bengals, Browns. Also sagen wir zum Beispiel, die Bengals schlagen die Broncos, die Commanders schlagen die Falcons, die Bills schlagen die Jets und die Vikings schlagen die Packers, was alles denkbar ist. Drei dieser vier Teams sind Favorit in ihrem jeweiligen Spiel. Dann hätten die Rams vorzeitig den Tiebreaker gegen Seattle gewonnen und würden mit einem eigenen Sieg gegen Arizona tatsächlich die Division schon vor Woche 18 gewinnen.
Ich weiß nicht, warum so viele von euch nicht mitgeschrieben haben, weil das klausurrelevant.
So, ey, vielleicht reden wir da am Sonntag drüber, wer weiß. AFC ist ganz simpel, das kann man ganz schnell machen. Fünf Teams sind schon drin, drei Divisions sind schon entschieden. Bills, Texans und Chiefs. Die Chiefs haben sich außerdem am Mittwoch vorzeitig den Nummer 1 Seed geholt mit dem Sieg in Pittsburgh. Und die Steelers und Ravens haben beide ihr Playoff-Ticket schon sicher. Baltimore eben hat seins ja geholt mit dem Sieg gegen die Steelers am Mittwoch. In der AFC geht es eben vor allem um diese letzten beiden Wildcards. Und die könnten auch diese Woche schon vergeben werden, weil wenn die Chargers die Patriots schlagen, dann sind sie sicher in den Playoffs. Und wenn die Broncos schon am Samstag die Bengals schlagen, dann steht auch Denver vor Woche 18 schon in den Playoffs.
Wir werden natürlich alles auch nochmal aufgreifen, wenn wir über die jeweiligen Spiele sprechen. Aber das als Überblick und damit gehen wir rein in Woche 17.
NFL Preview.
Und ich habe es vorhin schon erwähnt, es gibt Samstagsspiele, 3 an der Zahl, das eine dann ja deutscher Zeit schon in der Nacht auf Sonntag, offiziell schon Sonntag. Wir sprechen über 2 davon. Oh, ich habe gespoilert. Aber wir sprechen vor allem jetzt erstmal über das zweite Samstagsspiel. Cincinnati Bengals gegen Denver Broncos. 22.30 Uhr ist Kickoff. 1, wie du ja eben schon ganz richtig angemerkt hast, mit doppelter Playoff-Implikation, dank der Regeländerung der 7 Playoff-Plätze pro Conference. Aber es ist Decision-Time eigentlich für beide Teams. Du hast es gesagt, wenn die Broncos gewinnen, sind sie sicher drin. Und wenn die Bengals das halt entsprechend verlieren, dann sind sie sicher raus. Nach The Athletic-Vorhersage sind die Bengals das Team mit der geringsten Chance, es noch in die Playoffs zu schaffen, von all denen, die noch nicht offiziell eliminiert sind. Ganze 5%.
Das liegt aber wahrscheinlich am Rest-Schedule einfach, oder? Schätze ich. Also ich weiß nicht genau, was jetzt. Jeder hat da ja, jeder Rechner geht da ja mit anderen Sachen
ran.
Die Bengals haben halt die Broncos und dann Pittsburgh, genau, in Pittsburgh in Woche 18. Ja. Das ist natürlich ein tougher Schedule, aber sie können eben hier den Tiebreaker gewinnen gegen die Bengals direkt. Und bräuchten dann halt, das ist dann das andere Problem, sie bräuchten dann eben nochmal eine Broncos-Niederlage in Woche 18 gegen die Chiefs, die wissen wir noch nicht, aber wahrscheinlich einige Starter nicht spielen werden.
Also die Colts und Dolphins haben von The Athletic eine höhere Prozentchance bekommen, 12% bzw. 14%. Das nur zur Vollständigkeit. Die Broncos haben letzte Woche gegen die Chargers verloren, stehen jetzt 9-6. Die Bengals haben 3-mal in Folge gewonnen, stehen 7-8. Es wäre wirklich das wildeste Comeback seit langer, langer Zeit, wenn diese Bengals das noch schaffen, wenn diese Bengals tatsächlich noch in die Playoffs kommen, nachdem sie, was standen sie, 4-8 oder so, da dann noch das Ganze wieder, das Blatt zu wenden sozusagen. Und es wäre natürlich dank der Offense, brauchen wir nicht groß drüber reden, es wäre dank Joe Burrow, dank Jamar Chase. Und gerade Joe Burrow ist auf einer historischen Serie unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber der hat letzte Woche einen Rekord aufgestellt, einen Rekord gebrochen vor allem. Und zwar hat er jetzt 7 Spiele in Folge für mindestens 250 Yards und 3 Touchdowns geworfen. Das hat einen Rekord von Tom Brady gebrochen aus 2007. Das war die 16-0 Regular Season. Das, finde ich, zeigt auch noch mal so gut, dass die Bengals halt eigentlich offensiv ein Playoff-Team sind und sein müssten, so wie die performen. Ja, und Jamar Chase hat die Chance auf Triple Crown. Meiste Yards, meiste Receptions, meiste Touchdowns. Und Jamar Chase trifft jetzt unter anderem und wahrscheinlich vermehrt auf Patrick Surtain auf der anderen Seite. Zwischen den beiden gab es mal 2021 ein Matchup, beziehungsweise das war auch das letzte direkte Matchup zwischen den beiden. Und da hatte Jamar Chase einen Catch für 3 Yards. Das war's. Aber es könnte sein, dass die Bengals Offense ein bisschen dezimiert an den Start geht. T. Higgins ist angeschlagen, ist noch offen. Marius Mims, der Right Tackle, First Round Right Tackle, musste letzte Woche raus, ist auch noch offen, ob der spielen kann. Es wird die Sache nicht leichter machen gegen eine Defense, die zumindest nach EPA per Play über die ganze Saison auf Platz 1 steht, allerdings die letzten Wochen auch wieder ein bisschen mehr zugelassen hat.
Wollte es gerade sagen, die letzten Wochen waren schon so die Richtung, so ein bisschen der Vibe, den Minnesota defensiv letztes Jahr hatte, fand ich, wo sie eben lange in der Saison mit ihrer Aggressivität, mit ihrer so ein bisschen Unberechenbarkeit auch deutlich über ihrer individuellen Qualität oder über ihrem individuellen Qualitätslevel gespielt haben. Und dann gegen Ende der Saison man einfach gemerkt hat, wie offensiv es dann halt schon so die Zugriffe finden und sehen, okay, da können wir sie schlagen, das sind mögliche Ansatzpunkte für uns, um den Ball zu bewegen. Wir haben 32 Punkte gegen die Browns kassiert, letzte Woche 34 gegen die Chargers. Und das sind jetzt beides keine dominanten Offenses. Und jetzt kriegen sie eben eine dominante Offense mit den Bengals. Und mit einem Quarterback, gegen den der Blitz auch nicht unbedingt das Mittel der Wahl ist, sehen wir auch ligaweit, wie Defenses Burrow spielen. Burrow hat eine der niedrigsten Blitzrates in der NFL gegen sich. Wenn er geblitzt wird, ist er wirklich durch die Bank Top 10, wenn nicht besser. Completion Percentage, Yards pro Pass, Big Time Throw Rate, 12 Touchdowns, 3 Interceptions. Und das ist natürlich auch viel das Quick Game. Da ist Burrow fast überall Top 2, Top 3, Top 5. Also Total Yards allein im Quick Game, also Pässe unter 2,5 Sekunden, hat Burrow fast 2100 Passing Yards dieses Jahr. Der hat 17 Touchdowns im Quick Game. Und es ist auch dann, wenn wir es mehr vom Zeitlichen weggehen und mehr vom, wo der Ball bewegt wird, das Underneath Passing Game. Also Underneath Pässe ist Burrow Completion Percentage, Yards, Touchdowns, First Downs, überall Top 6. Viel von dem, was Denver defensiv macht, baut eben darauf auf, dass sie mit Surtain diesen dominanten Nummer 1 Corner haben. Und das kann hier natürlich auch ein Mittel sein. Da wäre dann die T. Higgins-Frage sehr wichtig, ob der spielt oder nicht. Weil wenn der spielt, haben die Bengals eben 2 Receiver. Und wir wissen, dass Chase einiges in den Slot geht. In dem Matchup vielleicht noch mehr, um ihn gezielt von Surtain wegzuhalten. Und wenn T. Higgins spielt, dann kannst du ja den auch noch mehr. Also dann kriegst du vielleicht Surtain gegen Higgins, was Surtain gewinnen sollte, das Matchup, weitestgehend. Aber vielleicht kannst du dadurch Jamar Chase noch ein bisschen mehr befreien. Und im Slot ist Chase natürlich super gefährlich. Ist auch generell, wenn wir Receiver uns angucken und das filtern, welche Receiver die meiste Production haben gegen den Blitz, ist er auch einer der Top-Receiver. Also das ist natürlich auch der, den Burrow sucht, wenn er geblitzt wird. Dass da die Broncos Probleme kriegen können, das haben wir gesehen. Wir haben es gegen die Chargers gesehen, also generelle Passing Production aus dem Slot heraus. Jerry Jeudy hat im Spiel gegen Cleveland mehrere Big Plays aus dem Slot. Das ist schon eine Schwachstelle in diesem Gesamtkonstrukt der Broncos Defense. Wenn der beste Receiver des Gegners primär aus dem Slot kommt, das macht ihm Probleme und das könnte halt die Vorlage für die Bengals hier auch sein. Und der andere, den ich dann da im Blick hätte noch, wäre Chase Brown, der Running Back, der hat seit Woche 9 39 Targets im Passspiel gekriegt. In der zweiten Saisonhälfte 3 Spiele mit je über 50 Receiving Yards. Also der ist ein fester Bestandteil dieser Passing Offense. Und gerade wenn die Broncos blitz-heavy sein sollten, wo ich gespannt bin, ob sie es machen, da denke ich, wird der auch viele Targets kriegen. Protection-mäßig, das ist die große Frage. Du hast Mims schon angesprochen. Orlando Brown ja auch, hat jetzt die letzten 3 Spiele, glaube ich, verletzt verpasst. Und die Protection insgesamt ist ja nicht gut. Also auch innen gegen einen Spieler wie Zach Allen werden die Probleme kriegen. Und selbst wenn Mims spielt, die Broncos haben eben diesen unheimlichen Speed auf Edge. Und das ist sowohl für Orlando Brown als auch für Amarius Mims, sind das eher die schwierigeren Matchups.
Ja, ein Satz nur zu Chase Brown. Nicht nur im Passspiel ja viel Volume gesehen, sondern jetzt auch echt teilweise richtiger Workhorse-Back, weil er auch als Runner unglaublich viele Touches bekommt, Carries bekommt. Der hat sich wirklich da durchgesetzt. Auf der anderen Seite, wir wissen alle, die Bengals Offense ist nicht das Problem. Die Defense ist es. Der Vorteil aus Defense-Perspektive ist, dass man die letzten 3 Wochen gegen Cooper Rush, Will Levis und Mason Rudolph und Dorian Thompson-Robinson gespielt hat. Das sind aufs Jahr gesehen die Nummer 28, Nummer 29 und Nummer 32 Offenses nach EPA per Play. Also kurz gesagt, so ziemlich das Schlechteste, was die NFL offensiv anzubieten hat. Ich befürchte, man darf diese 3 Siege nicht allzu hoch hängen. Jetzt kommt eine bessere Offense, keine der besten, aber eine deutlich bessere. Und wir haben darüber gesprochen, ich habe es dir noch gesagt, Sean Payton wird es nicht zulassen, dass Bo Nix weiterhin so auf Möchtegern Ganzlinger spielt, so riskant spielt. Haben wir gesehen. Keine Interception, generell kein Turnover, nicht mal ein Turnover-worthy Play in diesem ganzen Spiel letzte Woche. Dafür mehrere Big Plays am Boden. Ich kann mir richtig vorstellen, wie er gesagt hat, ey, wenn du nix siehst, wenn niemand offen ist, dann nicht werfen, laufen. Wer weiß, ob das so bleibt, keine Ahnung. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Offense hier was reißen kann. Das ist halt die Frage, ob man genug reißen kann, um am Ende die Nase vorn zu haben.
Genau, das ist letztlich die Frage. Was passiert, wenn die Bengals offensiv, wie wir es jetzt gesehen haben, gegen Cleveland, gegen die Chargers jeweils aus Denver-Perspektive, wenn der Gegner einen Shootout draus macht? Ja. Und da bin ich auch echt auf den Gameplan der Broncos offensiv gespannt, weil eben er hatte diese Spiele gegen die Colts, gegen die Browns mit super vielen Fehlern. Und dann, du hast ja ein paar der Stats gerade schon gesagt, Sean Payton hat ihn halt gegen die Chargers auch komplett an die kurze Leine genommen. Bo Nix hatte 36 Pässe in dem Spiel, wenn wir abgeblockte Pässe und Throwaways wegnehmen. Von diesen 36 sind 12, also ein Drittel, nicht über die Line of Scrimmage geflogen. also das waren Pässe, Screens, ja, ja. Flats ins Backfield. Und weitere 18 waren Short, also in der 0 bis 9 Yard Range. Ja. Das war schon ein Gameplan, der den Quarterback weitestgehend neutralisieren sollte. Gegen eine Defense, die das natürlich auch ein Stück weit so will. Also sie wollen, dass du den Ball so kurz spielst und dann wollen sie tacklen, die Chargers. Jetzt spielen sie halt gegen eine Bengals Defense und je nachdem, wie viel Sean Payton hier Bo Nix machen lässt, verrät uns das auch ein bisschen darüber, wo er im Moment in seiner persönlichen Bo Nix-Analyse steht. Weil das ist natürlich eine Defense, gegen die du den Ball bewegen kannst. Und das sollte ein Spiel sein, in dem Denver auch sein Run-Game mal wieder ein bisschen in die Spur bringt. Hatten wir, glaube ich, letzte Woche drüber gesprochen.
Ja.
Das schon so der, das ist an sich der Puls dieser Offense. Und idealerweise Bo Nix dann eben mehr als der ergänzende Element dazu, mit dem, was er auch selber am Boden machen kann. Und dann mit viel auch dem Play-Action-Pass-Spiel. Wir haben vergangene Woche mit den Browns, was die da noch an offensiven Resten hatten mit den ganzen Ausfällen. Selbst die haben den Ball gut am Boden bewegt gegen die Bengals. Shelton Rankins wird nicht spielen in der Defensive Line für Cincinnati. Und dann sollte es da schon Möglichkeiten für Denver geben, um in der eigenen Komfortzone zu bleiben, den Ball auf die Art und Weise zu bewegen. Aber wie gesagt, also ich bin hier auf zwei Dinge gespannt. Wie viel lässt Sean Payton Bo Nix machen? Und wie ändert sich das vielleicht auf der Seite des Balls, wenn die Bengals Offense ein High-Scoring-Game daraus macht?
Das ist halt sehr vom Spielverlauf abhängig, weil du hast es gesagt, also die Chargers haben es geschafft, halt einen Shootout daraus zu machen. Und dann sind die Broncos ja auch generell wenig gelaufen. Wenn sie gelaufen sind, war es ja gar nicht so schlecht. Mhm. Aber sind halt wenig gelaufen. Da war Bo Nix dann so das erweiternde Element. Aber wenn die Broncos das mit dem Run-Game in die Hand nehmen können, noch ein paar defensive Stops oder Turnover hinbekommen und die Bengals laufen hinterher, dann weiß ich nicht, ob sie die Broncos stoppen können. Und die Bengals sind aber favorisiert mit 3,5 Punkten. Also für mich ist das mehr auf Augenhöhe. Wie gesagt, die Bengals-Siege, diese 3 gegen 3 der schwächsten Teams der Liga, würde ich nicht allzu hoch hängen. Wir haben gesehen, wie schwach diese Defense eigentlich ist.
Ja.
Und wie gesagt, die Broncos-Offense hat schon gegen härtere Defenses den Ball einigermaßen bis gut bewegen können. Wenn auch teilweise vielleicht mal ein bisschen glücklich oder so, aber also die beiden letzten Bengals-Gegner haben zusammen nur 2/3 der Siege, die die Broncos haben. So, das ist nur mal zur Einschätzung.
Die Frage ist ja, du musst dich ja letztlich fragen bei dem Spiel, welchem Trend glaubst du? Also glaubst du, dass die Bengals-Defense ein bisschen auf den grünen Zweig gekommen ist oder sagst du, das war alles Competition und Gegnerlevel? Und was denkst du, wo die Broncos-Defense steht? Weil wenn der Trend bei der Broncos-Defense dieser negative ist, den wir jetzt die letzten Wochen gesehen haben, dann musst du ja damit rechnen, dass die Bengals hier auch ihre 30, 35 Punkte machen. Und das kann dann schon eine Marke sein, wo vielleicht die Broncos dann doch daran knabbern.
Also das Ding ist halt, ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir sagen, wenn es punktreich wird, dann sehen wir die Bengals vorne. Mhm. Wenn die Broncos-Defense das einigermaßen eng halten kann, dann sehe ich zumindest persönlich die Broncos vorne.
Ja, also wenn das Low-Scoring wird, ich habe jetzt gar nicht geschaut, was das Over-Under ist, aber sagen wir mal, wenn es irgendwie, sagen wir mal, unter 45 Total Points wird, dann bin ich auch bei den Broncos. Ja.
49 ist.
Ja, ah, nee. Und wenn's.
Doch, Moment. Stopp. Über was sprechen wir? Wir sprechen.
49,
ich dachte, ich habe ins falsche Spiel geguckt, aber nein, es sind 49.
Ja, und wenn es eben in diese Richtung geht, 50 plus, dann bin ich auch eher bei den Bengals.
Wir machen weiter mit Sonntag 19 Uhr. Die Buffalo Bills spielen gegen die New York Jets. Das Spiel stinkt natürlich ein bisschen ab im Spannungsvergleich. Zudem eben, die Jets haben gegen die Rams verloren, die Bills knapp gegen die Patriots gewonnen. Es ist eigentlich schon alles klar, die Bills haben keine Chance mehr auf die Nummer 1 Seed in der AFC und haben auch weiterhin die Ravens im Nacken. Das ist so eher das Problem. Also genau. Die können auch noch den Nummer 2 Seed verlieren, was dann natürlich das Matchup in der Theorie zumindest etwas schwieriger gestaltet, weil sie haben auch den direkten Vergleich verloren gegen die Ravens.
Genau, also erstmal klar, das Matchup in der Wildcard-Runde wird in der Theorie schwieriger und ja aber dann potenziell eben auch. Jetzt sagen wir mal, die entsprechenden Favoriten kommen weiter. Ja. Und du hast in der Divisional-Runde 1 gegen 4 oder 5 und 2 gegen 3. Ja. Dann bist du eben in Baltimore und nicht in Buffalo, wenn es die Dynamik bleibt.
Genau, also gar nicht so unwichtig. Man hat nur einen Sieg Vorsprung. Wie gesagt, direktes Verhältnis, direkten Vergleich verloren. Ja, aber das ist auch alles, was wir euch hier an Spannung bieten können in diesem Spiel. Außer. Und jetzt bringe ich noch mal eine neue Storyline, neues Narrativ hier mit rein. Außer die Bills gehen jetzt schon in den Postseason-Modus und fangen an zu wackeln. Das ist böse, weil ich weiß, dass die Bills jetzt nicht jedes Mal schlecht performt haben in der Postseason.
Naja, ich würde dir in einem Punkt aber recht geben und das ist halt die Defense.
Ja, warte. Aber ich wollte eigentlich nämlich jetzt eher über die Defense müssen wir auf jeden Fall noch sprechen. Ich wollte aber mit der Offense anfangen, weil ich finde, also die hat schon gewackelt letzte Woche. Das kann natürlich ein Ausrutscher gewesen sein. Wir sehen hier wieder eine deutlich, also die Bills Offense, die wir die Wochen davor gesehen haben. Oder die Wochen davor, diese ganz bombastischen Performances waren vielleicht eher die Ausrutscher. Was glaubst du?
Also ich bin so, wenn wir die Frage Benefit of the Doubt stellen, schon eher in der Richtung, dass jetzt, das war irgendwie ein sloppy Division-Spiel.
Ja,
Josh Allen nicht so
auch unterschätzt. Die Wochen
davor. Genau, vielleicht so ein bisschen unterschätzt.
Ich rede jede Woche von Trap Games und genau sowas
ist ja genau, ein Trap Game. Ja, genau. Ja, Run Game auch, das waren letztlich, ich glaube, zwei oder drei Big Plays in dem Spiel gegen die Patriots, aber nicht die Konstanz am Boden. Das erste Spiel ist ein bisschen her zwischen den zwei. Das war Woche 6, aber das war auch eng. Das war auch ein Spiel, wo die Jets am Ende ein spätes Field Goal relativ kurz verschießen. Damit wären sie in Führung gegangen und stattdessen die Bills im Gegenzug das Game-Winning-Field Goal gekickt haben. Das war noch das mit Hail Mary, Aaron Rodgers. Das war, glaube ich, auch die Woche, in der sie Salah entlassen hatten. Also viel los rund um das Spiel. Aus Bills-Sicht war es damals noch eine andere Offense. Und das unterstreicht, finde ich, auch nochmal, wo wir jetzt mit Buffalo stehen. Also Mari Cooper war da noch in Cleveland. James Cook hat nicht gespielt in der Woche. Da sind natürlich zwei wichtige Komponenten in dieser Offense mittlerweile. Und Allen hat den Ball auch relativ lange gehalten in dem Spiel. Auch da sehen wir eine relativ klare Veränderung in der Offense. Allens durchschnittliche Zeit zum Wurf, wenn wir das mal sortieren, sozusagen nach längste Zeit bis schnellste Zeit zum Wurf, dann 7 seiner schnellsten Spiele in der Hinsicht kamen ab Woche 7, also in der zweiten Saisonhälfte mehr oder weniger. Die haben mehr Rhythmus eigentlich offensiv. Jetzt diese Shootout gegen die Rams und Lions, die waren, da hat er auch den Ball länger gehalten, da hat er auch selbst so viel kreiert, selbst so viel Plays dann spät im Play gemacht. Aber das gegen die Patriots sehe ich in der Hinsicht eben auch ein bisschen als einen Ausrutscher, weil das war tatsächlich seine längste durchschnittliche Zeit bis zum Wurf dieses Jahr mit über 3,5 Sekunden. Wo eigentlich der Trend an sich, jetzt abgesehen von diesen beiden crazy Shootout-Spielen, eher in eine andere Richtung ging. Ich vermute, dass wir ihn hier auch weniger vertikal sehen, mehr aufs Quick-Game bedacht, auch weil die Jets immer noch, ist ja immer noch eine solide Coverage-Unit, aber die sind nicht gut im Tackling. Das sollte Buffalo mit seinem ganzen Quick-Game entgegenkommen. Also da reden wir über Cook, klar, aber auch Kincaid, Khalil Shakir, der ja da auch viel im Screen-Game und viel kurz eingesetzt wird. Ansonsten Gameplan der Bills vielleicht noch. Wir hatten die jetzt gegen Detroit gesehen mit den ganzen vertikalen Running-Back-Targets. Die Jets spielen auch relativ viel Man-Coverage und auch relativ viel Single-High-Coverage. Eventuell ist es ja auch ein Mittel für Buffalo, dass wir wieder die Running-Backs 2-3 Mal auch tiefer im Passspiel bekommen.
Ja, ich kann das nicht bewerten, ohne die Madden-Ratings einmal gesehen zu haben.
Das stimmt, ja klar.
Ja, wer weiß, worauf ich anspiele, der weiß. ja, aber du hast es ja schon gesagt, wir müssen auch über die andere Seite sprechen. Die Bills Defense trifft jetzt erstmal auf eine Jets Offense, die ein paar ganz gute Wochen hatte. Auch darüber haben wir gesprochen. Jetzt, wo es eigentlich zu spät ist, performen sie plötzlich. Aaron Rodgers und Devontae Adams allen voran. Letzte Woche dann wieder etwas holpriger unterwegs gewesen. Aber eigentlich auch nur, was die Ausbeute angeht. Also, die haben wieder den Ball ganz gut bewegen können. 4 Drives und mehr als 10 Plays. Und ja, die Bills Defense. Also, wir haben es ja schon angedeutet. Da hat sich ja so ein Trend eigentlich gezeigt, dass die Bills Defense nicht auf höchstem Level agiert, nicht in Bestform.
Das und, ist meine Playoff-Sorge bei ihnen, ja.
Ja, aber das könnte nicht nur Playoff-Sorge sein, das könnte ja auch das Rezept für eine Überraschung in diesem Spiel sein, wenn man Aaron Rodgers und Adams und Co. nicht verteidigt bekommt.
Total. Also sie hatten jetzt ja, Jets hatten jetzt, ich würde sagen, 2 wirklich gute Spiele offensiv gegen die Dolphins und Jaguars. Okay, Jaguars vor allem nicht der Maßstab. Sie hätten das gegen die Rams auch gewinnen können, wenn nicht müssen. Die Offense hat halt in entscheidenden Momenten gepatzt. Also sie hatten 3 Turnover und Downs, Fumble von Rodgers, verschossenes Field Goal. Die waren 7 von 18 bei 3. und 4. Versuch, 1 von 3 in der Red Zone. Also in den entscheidenden Momenten entscheidende Plays. Da haben sie dann nicht geliefert. Ansonsten, wie du sagst, haben sie den Ball an sich bewegt. Die Rams haben sie ein paar Mal mit Blitzes und auch mit Pass-Rush-Designs erwischt. Sie haben nicht viel geblitzt, aber wenn, dann war es meistens gut. Der Fumble von Rodgers kam auch bei so einem Creeper-Rush, also wo sie einen Defensive Lineman in Coverage droppen und dafür dann einen Safety als 4. Rusher bringen. Also nicht blitzen, aber eben der 4. Rusher ist auf so einem 2. oder 3. Level der Defense. Und Rodgers hält den Ball da super lange und kassiert dann eben den Sack und fumbelt den Ball weg. Bills sind keine Blitz-Heavy-Defense, das wissen wir. Sie sind aber, ich habe das damals auch mal nachgeguckt, weil Rodgers ja schon auch manchmal die Tendenz dann jetzt dieses Jahr mehr hat, noch den Ball zu halten, wenn so die erste Quick-Game-Option nicht offen ist und er ist jetzt nicht mehr so ich sag mal, leicht zu Fuß außerhalb der Pocket.
Ja.
Die Bills sind aber auch nicht sonderlich gefährlich defensiv, wenn sie einen Rusher aus dem zweiten oder dritten Level bringen. Egal, ob sie blitzen oder eben so wie dieser Rush von den Rams bei dem Sack, also so ein Creeper-Rush spielen. Wenn sie das machen, also Linebacker, Safety, Corner kommt irgendwie als Rusher, wie gesagt, egal ob per Blitz oder Foreman-Rush, dann sind die Bills auf dem drittletzten Platz, was Pressure Percentage angeht. Nur die Colts und Jaguars sind dann noch schlechter. Und nur die Bengals und Jaguars haben noch eine niedrigere Sack Percentage bei diesen Plays. Also sie machen da nicht viel Druck, sie machen auch nicht viele Big Plays. Und das könnte dann vielleicht so ein Spiel sein, in dem für die Jets Offense wieder mehr geht, solange die Protection gegen den Foreman Rush, den normalen Foreman Rush der Bills eben hält. Der ist natürlich nicht schlecht. Aber die Bills werden viel in Zone Coverage sein, das wissen wir. Sie werden versuchen, die Big Plays vor sich zu halten. Jets Run-Game ist jetzt kein wirklicher Faktor, sodass ich jetzt auch nicht erwarte, dass die Bills da die Box zustellen. Aber in solchen Matchups haben wir eben auch schon gute Spiele vom Quick-Game der Jets gesehen dieses Jahr. Und wenn Rodgers dann diese 1-gegen-1-Gelegenheiten mit Adams bekommt, dann war das auch besser in den letzten Wochen. Also, die Jets haben offensiv, finde ich, genug gezeigt die letzten Wochen, dass sie eine kleine Standortbestimmung hier sein können. Und ich will auf der anderen Seite von den Bills defensiv mal wieder ein besseres Spiel sehen, gerade eben auch mit Blick darauf, wie ich dieses Team Richtung Playoffs sehe. Weil das waren jetzt einige wilde Spiele. Und selbst gegen die Patriots, haben wir am Montag kurz drüber gesprochen, ja, sie kriegen halt die Turnover defensiv und die waren wichtig. Aber die Patriots haben ja trotz all ihrer offensiven Limitationen den Ball bewegt in dem Spiel. Und wenn das hier wieder passiert, jetzt sagen wir, die Bills gewinnen irgendwie 30-27 und es ist irgendwie ein enges Spiel, aber vor allem halt die Jets bewegen auch wieder so den Ball. Boah, so langsam bin ich dann bei den Bills schon so an einem Punkt, wo ich sage, also Josh Allen traue ich alles zu und diese Offense kann fantastisch sein. Aber das wird defensiv dann doch echt mehr und mehr wackelig mit Blick auf die Playoffs.
Ja, vor allem, weil da ja ein paar andere Offenses dann am Start sind, als jetzt hier die Jets oder die Patriots.
Ja.
Die Bills sind aber favorisiert mit 8,5 Punkten. Ist mir persönlich ein Ticken zu groß, die Line, aber oder zu hoch, aber ich verstehe es.
Ja, schon. Also natürlich, jeder wird, glaube ich, straight up auf die Bills auch tippen in dem Spiel.
Ja.
Ich könnte mir schon aber auch vorstellen, dass die Jets das ein bisschen enger halten. Eben gerade, weil, also anhand dessen, was wir von der Bills Defense gesehen haben die letzten Wochen.
Also das Überraschungspotenzial ist nicht so klein, wie 8,5 Punkte aussagen würden.
Ja, hast du gut gesagt.
Würde
ich unterschreiben, also, würde ich unterschreiben, ja.
Dann machen wir weiter mit den Tampa Bay Buccaneers. Die spielen gegen die Carolina Panthers. Ich bin hier in meinen Notizen verrutscht. Die Panthers, fresh aus einem Sieg gegen die Cardinals, stehen 4-11. Die Buccaneers fresh aus einer Niederlage gegen die Cowboys stehen jetzt 8-7. Die Bucks Playoff-Chancen sind rapide gesunken, haben wir am Montag ja drüber gesprochen. Wenn sie hier das verlieren und die Falcons gleichzeitig gewinnen, dann war's das. Dann sind die Bucks schon raus vor Woche 18. Und sie haben es nicht mehr in der eigenen Hand natürlich. Die Niederlage gegen die Cowboys tut halt sehr, sehr weh. Und noch mehr tun natürlich auch Ausfälle in der Defense. Es sind noch ein paar mehr dazugekommen. Safety Christian Issien auf Injured Reserve gelandet. Jamal Dean weiterhin fraglich. Antoine Winfield weiterhin raus. Vielleicht kann Jordan Whitehead zurückkommen.
Ja, das klingt
aber
so,
trotzdem,
ja. Das könnte er spielen, aber ja.
Das sind, ja, es werden nicht weniger Verletzungen auf jeden Fall in der Secondary allen voran. Und das gegen eine Offense, die jetzt einige gute Spiele hatte. Und letzte Woche sich dann auch endlich mal belohnen konnte. Vor allem am Boden ging einiges. Chuba Hubbard, ich meine, wir haben Anfang der Saison schon hier und da mal Credit gegeben, dass er eine gute Saison spielt. Der ist halt legit ein Top 10 Running Back dieses Jahr.
Ist er wirklich? Ich habe tatsächlich gerade, weil wir das Spiel bei RTL haben diese Woche, Panthers Bucks, hatte ich gerade einiges an Chuba Hubbard Analyse heute auch gemacht. Und der ist da wirklich auch statistisch in allen Metrics eigentlich Top 8, maximal Top 10.
Genau, und wenn du das halt alles zusammennimmst, weil nicht alle, die in einer Statistik vor ihm sind, sind auch in den anderen Statistiken vor ihm.
Ja.
Und unterm Strich, gerade wenn man bedenkt, dass das halt keine gute Offense war über weite Strecken der Saison, also das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was Chuba Hubbard da liefert dieses Jahr. Bryce Young hatte jetzt den einen Ausrutscher dann nach ein paar guten Spielen gegen
Cowboys.
Die Cowboys müsste, ja genau, gegen die Cowboys war das. Und dann jetzt letzte Woche wieder aber ein bisschen besser. Glaubst du, die Panthers können hier wieder was reißen?
Glaube ich schon. Ich war von Bryce Young echt beeindruckt letzte Woche, weil ich hatte ihn ja ein paar Mal schon gelobt und auch ein paar, ich hatte auch mal über ihn geschrieben und so. Ich fand, man hat den positiven den positiven Trend konnte man schon sehen, nicht einfach nur anhand der Boxscores oder so, sondern in der Art und Weise, wie er gespielt hat, weil er einfach auch freier gewirkt hat, weil er selbstbewusster gewirkt hat. Und das Spiel gegen Arizona war, fand ich, klar gegen eine schlechte Defense, aber du hast viele dieser Facetten gesehen. Also zum einen das Selbstvertrauen, im richtigen Moment zu scramblen, das Selbstvertrauen, in der Pocket zu stehen gegen Pressure und schwierige Bälle trotzdem noch anzubringen und das Selbstvertrauen, generell schwierige Pässe zu versuchen und dann halt auch zu treffen. Ich würde sagen, das größte Problem, das Arizona defensiv in dem Spiel hatte, war, dass sie Bryce Young zum einen nicht ausreichend unter Druck gesetzt haben. Das ist generell ein Cardinals-Problem dieses Jahr. Aber eben zum anderen auch, dass sie mehrfach Contain verloren haben und ihn Big Plays am Boden haben machen lassen. Das darf den Bucks nicht passieren. Und sie haben natürlich vor allem in der Mitte der Defensive Line deutlich mehr Qualität, um eben genau das zu machen. Also die Interior Pocket für Bryce Young ungemütlich machen und wenn ihn dann nach außen aus der Pocket zu zwingen, idealerweise natürlich dann mit Augen auf dem Quarterback. Bucks spielen ja auch viel Zone Coverage dieses Jahr. Die generelle Run-Defense der Bucks war deutlich stabiler die letzten Wochen, muss man fairerweise aber auch sagen, es war halt Cowboys, Chargers, Raiders die letzten Spiele und dann das erste Panthers-Spiel in Woche 13. Das waren die letzten vier. Da haben sie den Run jeweils gut gestoppt in diesen Spielen. Muss mal gucken, wie weit sich das dann wieder übertragen lässt auf das hier. Und das ist schon der Weg, um die Panthers vor Probleme zu stellen. Gleichzeitig, wie gesagt, Bryce Young wirft den Ball echt gut im Moment. Hatte gegen Arizona wirklich 2, 3, 4 richtige Wow-Plays, also schwere Würfe, die er super platziert. Und das war ja auch schon Teil des ersten Bucks-Spiels, dass Young den Ball gut verteilt hat, dass er ein paar Big Plays hatte, fast fehlerfrei underneath war, den Ball da gut verteilen konnte. Und da wiederum haben wir von den Bucks defensiv ja auch dieses Jahr oft genug gesehen, dass sie dann Probleme kriegen. Das ist keine gute Zone-Coverage-Defense. Schaut euch die erste Hälfte gegen die Cowboys an. Wir haben am Montag drüber geredet, wie Cooper Rush da immer wieder Plays machen konnte und Receiver hatte. Die Ausfälle in der Secondary tun da natürlich auch noch mal doppelt und dreifach weh. Du hast ja alles schon gesagt gerade, Whitehead sollte zurückkommen diese Woche. Winfield sieht eher nicht danach aus. Panthers auf der anderen Seite könnten Xavier Leggett zurückkriegen. Ich frage mich, ob das ein Spiel ist, in dem die Bucks mehr darauf aus sein sollten, Young dazu zu bringen, den Ball zu halten, also ihn weniger in diesen Playmaker-Modus kommen zu lassen, sondern ihn zu mehr Geduld zu zwingen und dann die Pocket eben zu pushen und die Pocket eng zu machen. Aber das ist halt nicht die Art und Weise, wie sie spielen. Und ihre Blitzrates sind eher noch hochgegangen die letzten Wochen. Sie haben die letzten Spiele, Justin Herbert, Cooper Rush, haben sie beide bei jeweils der Hälfte ihrer Dropbacks geblitzt. Aiden O'Connell bei fast 60% und Young vor 4 Wochen bei über 60%. Wenn sie das wieder so spielen, dann müssen sie mehr Big Plays defensiv machen. Die hatten im ersten Spiel, haben sie Young bei 2/3 seiner Dropbacks geblitzt. 33 Dropbacks insgesamt. Kein Sack, kein Turnover bei diesen Dropbacks. Dann öffnest du dich eben dafür, dass du offensiv auch Big Plays kassierst. Und also, wenn sie das so aggressiv spielen, dann müssen sie defensiv 2, 3 Plays, Big Plays mehr machen.
Die Bucks Offense hat auch wieder was gut zu machen, wobei man sagen muss, gar nicht so viel, weil sie können ja eigentlich meistens den Ball gut bewegen, aber zum Beispiel letzte Woche die Turnover hinten raus haben sie gekillt. Auch hier müssen wir über Ausfälle sprechen. Sterling Shepard und Kate Orton könnten beide ausfallen. Tristan Wirfs hatten wir kurz drüber gesprochen, dass der ja sich im Spiel verletzt hatte, aber der steht jetzt auf dem Injury Report, muss man abwarten. Ich persönlich gehe jetzt davon aus, dass er spielen kann, aber trotzdem etwas, was man im Auge behalten sollte. Und Druck war letzte Woche ein Thema, Druck auf Baker Mayfield.
Ja.
Allerdings ist kaum eine Mannschaft harmloser in Sachen Pressure, als die Panthers es sind, außer Jadeveon Clowney hat einen guten Tag. Und in den letzten Wochen kam er ein bisschen besser rein, auf jeden Fall. Was erwartest du auf der Seite des Balls?
Mehr Kontrolle aus Bucks Sicht. Also das ist zumindest das, was ich sehen will von Tampa Bay. Das war ja im ersten Spiel phasenweise auch so. Also auch die Total Stats sehen ja gut aus. Die hatten 39 Runs für 236 Yards, über 6 Yards pro Run in dem ersten Spiel gegen Carolina.
Klingt jetzt erstmal nach Kontrolle.
Klingt erstmal nach Kontrolle, genau. Aber es hat sich halt nicht so aufs Spiel ausgewirkt, weil sie dann doch innerhalb des Spiels zu streaky waren. Trotzdem ist das mein Gameplan, wenn ich Tampa Bay hier bin. Und da können wir ja sogar auf das Cardinals-Spiel letzte Woche gucken. Als Arizona dann angefangen hat, Kontrolle über das Spiel zu bekommen, offensiv, dann war es mit dem Run-Game, dann war es mit James Conner, dann war es eben auch mit. Sie haben ja einige ähnliche Runs wie auch die Bucks. Also sind beides Offenses, die sehr viel mit Pull-Blockern im Run-Game arbeiten. Das funktioniert super für Tampa Bay, das hat super für Arizona auch in der ersten Hälfte dann funktioniert gegen die Panthers, bis dann halt bei den Cardinals die Leute ausgefallen sind und sie dann letztlich immer noch diesem Rückstand hinterhergerannt sind. Das sollte hier eigentlich auch wieder funktionieren für für die Bucks. Einfach weil Carolina das nicht das Front-Talent hat, um das zu stoppen. Und das ist die Basis für das, was die Bucks offensiv machen wollen. Also auch hier, die letzten Spiele waren eigentlich immer super produktiv am Boden. Sowohl Total Stats als auch Advanced Metrics, eigentlich fast immer den Ball gut gelaufen. Das ist die Basis dieser Offense und sie sind eigentlich echt auch gut darin. Wirfs ist natürlich ein wichtiger Spieler dafür, den zu haben. Der hat jetzt am Donnerstag limitiert trainiert. Müssen wir einfach abwarten. Ich denke auch, dass er spielt. Cade Otton hat nicht trainiert bisher diese Woche, also vermute ich auch nicht, dass der spielen wird. Das Spiel war überraschend eng. Das war ja ein Overtime-Sieg für Tampa Bay im ersten Spiel. Und selbst der kam ja dann auch nur nach einem Panthers-Fumble in Overtime. Das waren halt zwei Interceptions von Baker Mayfield. Das war generell eines der schwächsten Spiele von Baker Mayfield, wahrscheinlich in der ganzen Saison. Da müssen sie mehr Ruhe reinkriegen, weil sie hatten eigentlich, ich fand auch auf das Spiel nochmal geguckt, sie hatten genug Argumente sozusagen, um das Spiel zu kontrollieren, aber sie haben es nicht zusammengebracht gekriegt. Und das war für mich viel Baker Mayfield in dem ersten Spiel. Der muss wieder mehr Ruhe reinbringen, weniger Fehler machen. Dann sollten sie das offensiv ein bisschen komfortabler gestalten können als vor 4 Wochen. Und dann öffnest du ja auch den Weg für deine Defense, um vielleicht ein bisschen aggressiver zu sein, wenn der Gegner dem Rückstand hinterher rennt.
Ja, die Buccaneers sind wie die Bills auch. Jetzt komme ich mit, doch, die Bills waren auch 8,5 Punkte zusammen. Ich komme hier heute mit den Quoten durcheinander. Naja, natürlich sind die Bucks das bessere Team. Natürlich sollten sie das gewinnen, aber auch hier finde ich 8,5 Punkte, von dem, was wir von beiden Teams gerade letzte Woche gesehen haben, das ist mir zu krass.
Ja, ja. Ja, hast du wahrscheinlich recht. Vor allem so, also wenn Young so spielt, jetzt in den letzten Wochen eigentlich immer außer gegen die Cowboys, dann glaube ich auch, dass die Panthers das ein bisschen enger halten. Aber ich bin schon relativ klar bei den Bucks in dem Spiel.
Ja. Ja, wir gehen zum späten Sonntagabend und gehen zu einem absoluten Topspiel. Die Minnesota Vikings spielen gegen die Green Bay Packers. Die Packers mit 2 Machtdemonstrationen hintereinander stehen jetzt bei 11-4. Die Vikings mit 8 Siegen in Folge stehen bei 13-2. Für die Vikings geht's noch um den Division-Titel natürlich gegen die Lions und gegebenenfalls auch um den Nummer 1 Seed in der NFC. Da sprechen wir von 30 bzw. 26%igen Chancen laut The Athletic. Aber die Packers auf der anderen Seite haben auf beides keine Chancen mehr. Aber wenn sie das hier, nur in der Theorie, wenn sie das hier und das nächste gewinnen, gleichzeitig die Vikings nächste Woche auch gegen die Lions verlieren, dann können sie noch die erste Wildcard bekommen. Beziehungsweise auch Platz 2 in der Division dann. Also auch hier wieder das Szenario mit der etwas besseren Ausgangslage für die Playoffs. Also die Packers haben natürlich noch ein großes Interesse daran, weiterhin zu gewinnen. Und wie gesagt, nach 2 überzeugenden Auftritten. Aber gegen die Top-Teams tut man sich einfach schwer diese Saison. Diese 4 Niederlagen waren 2-mal Lions, Vikings im Hinspiel und die Eagles. Die einzigen Siege gegen Stand jetzt Playoff-Teams waren die Rams und die Texans. Also es ist schon mal, man sieht schon irgendwo einen klaren Cut-Off, wenn man sich die Siege und Niederlagen anguckt bei den Packers, wo die Grenze ist, die eigene Grenze. Zumindest scheinbar. Das Hinspiel ist auch schon eine ganze Weile her, Woche 4, aber es war ein enges Spiel, 31-29. Das war dieses zweigeteilte Spiel. Da haben wir ausführlich drüber gesprochen, wo die Vikings die erste Halbzeit dominiert haben. Da stand es zwischenzeitlich 28-0. Und dann gab es die Packers Aufholjagd, aber die Packers Offense, die ersten 6 Drives, Missed Field Goal, Interception, Missed Field Goal, Turnover on Downs, Punt. Was spricht dafür, dass die Packers dieses Mal keine Halbzeit verschlafen gegen die Vikings?
Also eine Sache, mit der ich anfangen würde, und das ist keine tiefgreifende Analyse, aber Jordan Love ist fit. Das war ja Woche 4, war ja das Spiel, in dem Jordan Love zurückkam, überraschend schnell von seiner Verletzung zurückkam. Ja, die 2 Spiele davor hatte Malik Willis gespielt, der hat sich an Woche 1 verletzt gehabt. Und das war ja in der ersten Hälfte auch noch dieses Ding, wo man bei fast jedem Wurf gesehen hat, dass er irgendwie so einen Hüpfer macht, dass er nicht richtig in den Wurf reingehen kann. Und zweite Hälfte dann so langsam mehr in den Groove gekommen ist und dann eben aber waren sie halt, also ja, sie waren halt 28-0 oder was hinten und dann musst du eben die gesamte Zeit aufholen, weil sie in der ersten Hälfte das halt komplett verpennt haben. Er war deutlich nicht bei 100%. Und ich glaube, das ist ein Faktor, aber es ist ja die gesamte Offense. Wir haben ein, zwei Mal schon drüber gesprochen. wie sich sein Spiel, aber auch die Offense insgesamt verändert hat in den letzten Wochen. Er spielt nicht mehr ganz so vertikal, nicht ganz so aggressiv wie die letzten Wochen. Seine Adjusted Completion Percentage hat sich infolgedessen auch stabilisiert. Die Turnover-Risiken sind runtergegangen. Das ist keine allumfassende Statistik, aber als grobe Orientierung mag ich sie ganz gerne. Love hatte in seinen ersten 3 Saisonspielen 6 Turnover-worthy Plays. Der steht auf die Saison gesehen bei 13. In den letzten 4 Wochen kein einziges. Also der Trend geht da schon klar in diese Richtung. Der ja. Gameplan der Packers wird hier spannend sein, weil sie werden natürlich darauf aus sein, mehr Kontrolle früh in dem Spiel zu haben. Nicht, also 28-0 ist natürlich ultra deutlich, aber generell nicht in eine Situation zu kommen, wo du einem Rückstand so deutlich hinterherlaufen musst. Ja. Das darf dir gegen Minnesota einfach nicht passieren. Vikings auch hier, wir hatten es bei den Bucks gerade, die Vikings auch die letzten Wochen ultra aggressiv gewesen. 60% Blitzrate gegen die Seahawks und gegen die Bears, gegen die Falcons und die Cardinals. Das waren ihre letzten 4 Spiele, haben sie noch mal ihre Quote hochgeschraubt im Vergleich zu den Wochen davor. Ich glaube halt nicht, dass das der richtige Ansatz gegen die Packers ist. Ich habe mal ab Woche 11 geguckt, also die letzten 6 Spiele. Da ist Jordan Love auf Platz 2 in Completion Percentage gegen den Blitz, Platz 1 in Yards pro Pass mit fast 10 Yards pro Pass gegen den Blitz. Mhm. 5 Touchdowns, keine Interception, ein einziger Sack gegen den Blitz in den letzten 6 Wochen gegen Jordan Love. Und der Ball ist halt im Schnitt auch echt schnell raus, wenn er geblitzt wird. 2,46 Sekunden, da waren nur 6 Quarterbacks schneller in den letzten 6 Wochen. Und der ist insgesamt auch auf die Saison gesehen der beste Quarterback in der NFL, was Pressure-to-Sack-Rate angeht. Das ist der Floor, den er der Offense gibt, weil er quasi nie gesackt wird. All das zusammengenommen, wenn du das konservieren kannst, und da waren sie die letzten Wochen jetzt eben auf dem Weg dahin, also sehr, sehr, sehr gute Pressure-to-Sack-Rate, keine Turnover, höhere Accuracy, generell höhere Konstanz im Passing-Game, während die Big Plays immer noch Teil der Offense und Teil seines Spiels sind, das ist der Weg, um so ein wirklich, wirklich starkes Vikings-Team zu schlagen. Und wie du gerade gesagt hast, die Top-Teams haben sie verloren, eigentlich immer knapp verloren, aber verloren. Das ist, glaube ich, der Weg, um das hier vielleicht umzudrehen, dieses Narrativ. Und Minnesota halt zumindest mal in ein High-Scoring-Game zu verwickeln und sich die Chance zu geben, dass Sam Darnold auf der anderen Seite auf einem hohen Level spielen muss. Verletzungsmäßig, Christian Watson hat die Knieverletzung hat bisher nicht trainiert. Der wird, denke ich, nicht spielen. Dafür ist Luke Musgrave wieder dabei. Der hat sein Comeback gegeben gegen die Saints. Der hat ja seit Ende September nicht gespielt. Vikings auf der anderen Seite sollten Ivan Pace zurückbekommen, ihren primären Blitzing-Linebacker. Der war auf IR, hat am Donnerstag voll trainiert, der sollte sein Comeback geben.
Ja, du hast gerade gesagt, die Vikings brauchen, oder die Packers wollen ein A-Game von Sam Darnold verhindern, aber das bekommen die Vikings aktuell sehr regelmäßig. Wirklich das Maximum eigentlich, was du aus Sam Darnold und Justin Jefferson, vor allem aus diesem Duo, herausbekommen kannst. Aber drumherum, abgesehen von den beiden, gab es schon ein paar Problemchen jetzt zuletzt. Also die Protection war teilweise wackelig, das Run-Game war inkonstant. Das kann man sich ja eigentlich gegen so einen Top-Gegner kaum erlauben, gerade gegen eine Defense, die jetzt 2 richtig starke Spiele hinter sich hat.
Ja, und die Gefahr, die ich aus Vikings Sicht sehe, ist, dass sie hier sehr, dass sie in einem potenziellen High-Scoring-Game, wenn alles, was sie jetzt gerade über die Packers gesagt haben, stimmt, und sie machen hier 30 plus, sagen wir es mal, dass du gleichzeitig offensiv eindimensional wirst. Und das ist eben ein Thema, über das wir, glaube ich, auch schon ein, 2 Mal gesprochen haben, der Drop-off im Run-Game bei den Vikings. Und das haben wir die letzten Wochen auch gesehen. Es ist nicht mehr das Run-Game der ersten Wochen der Saison. Ja, letzte Woche 3,4 Yards pro Run, 81 Rushing Yards insgesamt gegen Seattle.
Also es ging gut los, hatte ich das Gefühl,
im
Spiel.
Ja.
Und dann hinten raus kam ja gar nichts mehr am Boden.
Genau, die Seahawks haben das dann komplett abgemeldet gekriegt. Und auch die Wochen davor, gegen die Bears konnten sie den Ball nicht wirklich gut laufen im zweiten Spiel. Gegen Atlanta, okay, gegen Atlanta haben sie den Ball am Boden bewegt, aber die Falcons sind halt auch wirklich schlechte Run-Defense. Mal Big Picture betrachtet, die ersten 6 Wochen der Saison, Vikings Platz 6 in Rushing Success Rate, seit Woche 7 Platz 24 in Rushing Success Rate. Und das ist halt auch der beste Part der Packers-Defense, zumindest der Packers-Front, die Run-Defense. Das heißt, ich denke, da ist schon, also das Pendel geht schon klar Richtung Green Bay in meinen Augen. Ich sehe aber ein anderes Problem für die Packers und das ist eben die Anfälligkeit für tiefere Crosser und gerade bei Play-Action. Die Linebacker sind nicht gut in Coverage. Sie müssen da die richtige Balance finden. Ich komme da immer wieder auf das Lions-Spiel zurück, wo sie den Run eigentlich relativ gut gestoppt haben, also für Lions-Offense-Verhältnisse den Run relativ gut gestoppt haben. Aber Jared Goff halt gefühlte 10 Inbreaker für keine Ahnung wie viele 100 Yards geworfen hat, weil die eben immer wieder da waren. Das heißt, du musst hier eine richtige Balance finden. Und ich glaube, das fängt damit an, dass du relativ leichte Boxes spielst, was eine Herausforderung sein kann gegen eine Offense, die ja einiges auch an 21-Personnel zum Beispiel spielt. Aber da die Disziplin zu haben, und da musst du dich eben auf deine Defensive Line, die ja, also da sind einige Ressourcen reingeflossen in diese Defensive Line, da musst du dich auf die stützen können, dass die zumindest den Run gestoppt kriegen. Weil sonst ist das eben genau die Gefahr gegen Minnesota, dass sie dich mit diesen ganzen Crossern da ähnlich wie Detroit attackieren wollen und Darnold diese Bälle halt im Moment auch trifft. Jair Alexander wird wahrscheinlich auch wieder nicht spielen, der fehlt jetzt ja auch schon seit einer Weile. Das heißt, ihnen fehlt auch so der vielleicht für Third Down, Passing Downs, der potenzielle Gegenspieler für Justin Jefferson. Und dann sind die Vikings da halt echt, echt gut darin, Räume zu kreieren, Matchups zu kreieren. Klar, mit Jefferson, aber natürlich auch mit Addison, mit TJ Hawkinson. Und da traue ich der Packers Coverage nicht. Weil ja, Safety Play ist gut, da sind sie aber auch mittlerweile angeschlagen. Aber insbesondere Linebacker und auch ehrlicherweise dieser Corner-Gruppe ohne Jair Alexander. Sie brauchen schon, also die Packers brauchen defensiv schon ein absolutes A-Game-Spiel bei Early Down, um die Vikings eben in viel Second and Long, Third and Long zu haben.
Jair Alexander hat immerhin limitiert trainiert am Donnerstag.
Ja, der hat ja so eine, der hat ja, also Matt LaFleur gibt jede Woche irgendwie Updates und es ist immer so ein bisschen, ich frage mich wirklich, was er genau hat, weil es irgendwie sehr nebulös klingt. Also für mich klang es nicht so, als würde er spielen diese Woche.
Das wäre auf jeden Fall eine Hilfe für die Packers. Die Vikings sind zu Hause einen Punkt vorne bei den Buchmachern, also ganz, ganz knapp favorisiert. Ich bin hier ganz, ganz knapp bei den Packers, auch wenn das ein Coin-Flip-Spiel ist in meinen Augen.
Ich bin auch bei den Packers, weil ich im Moment finde, was wir von Jordan Love und dieser Offense sehen, geht einfach in eine Richtung, wo Green Bay, glaube ich, wirklich scary sein kann. Sie dürfen eben nicht diese, klar, nicht die Fehler machen wie im ersten Spiel gegen Minnesota, aber auch nicht im Ansatz diese Fehler machen. Also nicht in solche Situationen kommen, wo du einem Rückstand hinterherrennst, weil das ist gegen Minnesota einfach unfassbar schwer.
Wir sprechen über Sunday Night Game. Die Washington Commanders spielen gegen die Atlanta Falcons. Super wichtiges Spiel für beide Teams. Und vor allem das Rookie-Quarterback-Duell zwischen Jaden Daniels und Michael Penix. Michael Penix hat seinen ersten Start als Falcons-Quarterback gewonnen gegen die Giants. Damit die Falcons auf Platz 1 der NFC South gebracht. Und die haben es jetzt selber in der Hand, in die Playoffs zu kommen. Die Commanders allerdings haben relativ überraschend gegen die Eagles gewonnen und damit einen riesen, riesen Schritt Richtung Playoffs gemacht. Beide können clinchen. Hängt auch ein bisschen vom Bucks-Game ab. Also wenn die Bucks verlieren, dann sind die Commanders schon drin, bevor dieses Spiel losgeht. Und die Falcons wären mit einem Sieg drin, wenn die Bucks verlieren. Wenn die Bucks gewinnen, dann kann Washington immer noch selber reinkommen. Und die Falcons müssen sich vielleicht noch ein bisschen gedulden. Aber sie sollten natürlich auch hier gewinnen, sonst sind sie wieder hinten. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Du warst ja relativ begeistert vom Panic-Starter-Debüt. Ich habe gesagt, ja, war nett, aber war halt gegen die Giants. Jetzt kommt Washington, die vielleicht mal wieder auf Lattimore verzichten müssen in der Secondary. Aber gegen die Eagles haben sie ja vor allem in der zweiten Halbzeit, als Jalen Hurts dann, gut, der war noch früher raus, aber vor allem dann in der zweiten Halbzeit auch gegen Kenny Pickett, hat diese Defense ja schon ganz gut abgeliefert. Was erwartest du hier?
Ja, mein Punkt zu Penix war ja letztlich, klar, die Umstände haben viel geholfen, der Endstand sieht schöner aus, weil die Giants zwei Pick-Sixes werfen und so weiter. Aber die Frage war ja, ob Penix der Falcons Offense mehr Dinge öffnet im Vergleich zu Cousins. Und das war, fand ich, definitiv so. Also gar nicht unbedingt strukturell, also dass sie jetzt plötzlich die gesamte Zeit under Center gewesen werden oder sowas, war immer noch viel Shotgun, viel Pistol, aber eben die Toughness in der Pocket, Gegenpressure, Routes eine Chance geben, Ball rausfeuern, diese funktionale Mobilität, um Pässe außerhalb der Pocket auch sauber anzubringen, das für sich hat der Offense, fand ich, schon andere Möglichkeiten gegeben. Und davon erwarte ich hier auch einiges, ehrlich gesagt. Zumal ja ein anderer Teil dieses Spiels gegen die Giants war, dass Atlanta dann den Ball auch konstant am Boden bewegen konnte. Nicht unbedingt explosiv, aber konstant. Das sollte gegen Washington auch funktionieren. Also ja, Jalen Hurts dann früh im Spiel raus. Bis er raus musste, haben die Eagles ja am Boden mehr oder weniger gemacht, was sie wollten.
Ja.
Haben wir ja drüber gesprochen am Montag. Als Hurts dann runter musste, ist Washington voll auf die Box gegangen, hat sich voll aufs Run-Game eingeschossen. Und ehrlich gesagt, die Gefahr hätte ich hier auch gesehen, wenn Cousins spielen würde. Weil dann hätte ich das von letzter Woche genommen und gesagt, ja gut, gegen Atlanta jetzt mit Cousins gehst du vielleicht auch aggressiver nach vorne, weil du nicht befürchtest, dass der Plays verlängert, Plays out of structure macht, nicht unbedingt viel vertikal attackieren kann. und versuchst dann so den Falcons den Zahn zu ziehen. Und ich glaube, da ist schon ein Unterschied mit Penix drin, dass Penix mehr Bereiche des Feldes öffnet. Und das wird es für Washington wahrscheinlich schwieriger machen, das jetzt ähnlich aggressiv zu spielen, wie sie es gegen Kenny Pickett machen konnten. Und das kann die Chance eben für Atlanta sein, um einen relativ ausbalancierten offensiven Ansatz auch zu haben. Latimore mal gucken. Ich meine, selbst wenn er spielt, Drake London spielt ja echt einiges im Slot in der zweiten Saisonhälfte regelmäßig grob an oder über 50% seiner Passplays im Slot. Und gerade auch diese Inbreaker, auch aus engen Formationen, die Shots auf Mooney, die sollten an sich, in meinem Kopf sollte Atlanta Washington da attackieren könnten, wo die Commanders auch Probleme haben. Das betrifft eigentlich auch Kyle Pitts, ehrlicherweise, aber ich weiß nicht, wie viele Prognosen ich zu Kyle Pitts irgendwie noch abgeben will, weil gerade wenn Washington dann doch viel in Split-Safety-Coverages ist, sollte Pitts eigentlich inline, wo er ja auch mehr spielt dieses Jahr, vertikal gehen können und Penix wird den Ball dahin werfen. Wie gesagt, schwierig auf Pitts da sich zu verlassen. Das Matchup hier an sich mag ich für ihn. Gute Nachricht für Washington defensiv. Jonathan Allen könnte sein Comeback geben. Der beste Defensive Tackle bei den Commanders. Der hatte sich ja früh in der Saison verletzt. Ist mittlerweile wieder dabei und könnte diese Woche zurückkommen.
Auf der anderen Seite, Jaden Daniels ist der große Favorit auf Rookie of the Year dieses Jahr, logischerweise. Nach der zweiten Halbzeit gegen die Eagles umso mehr, nach diesem Ultra-Klatsch-Comeback. Und der kann hier in einem Primetime-Spiel Washington in die Playoffs bringen. Sowas hilft natürlich auch immer bei solchen Awards. Gerade wenn der härteste Konkurrent ein Brock Bowers ist, der bei einem Team spielt, wo jetzt niemand mehr so richtig drauf schaut. Letzte Woche gegen eine eigentlich gute Defense, zwar auch mit ein paar Fehlern, aber dann hinten raus unterm Strich mit 5 Touchdowns, 81 Rushing Yards, also wie gesagt, ultra klatsch gewesen, Jaden Daniels. Aber was nicht so richtig auffällt, beziehungsweise ich glaube, wir auch noch nie so richtig drüber gesprochen haben, so ein kleiner Trend, der sich entwickelt hat, so ein bisschen under the radar spielt die Falcons Defense eine relativ solide zweite Saisonhälfte. Klar, die haben von den Vikings auf den Sack bekommen, aber ansonsten die letzten Spiele nicht viel zugelassen. Wer glaubst du hat hier das bessere Matchup oder die besseren Matchups?
Ja, man muss schon auf Jaden Daniels, denke ich, zuerst gucken, vor allem jetzt nach diesem Spiel am Sonntag, weil das ja eben auch gegen Washington, gegen Philadelphia kein Spiel von Washington war, in dem die Commanders dann auf einmal so die Matchups gefunden haben oder den strategischen Zugriff oder sowas gefunden haben, sondern das war vor allem Jaden Daniels, der das an sich gerissen hat, der ein paar außergewöhnliche Plays gemacht hat. Und das ja eben gegen eine starke Eagles-Defense. Und hier will ich jetzt dann sehen, dass Washington das wieder ein bisschen kontrollierter spielt. Und ich glaube, das können sie auch. Und das fängt bei den Commanders mit dem Run-Game an. Das ist ja auch relativ klar sichtbar. Sie haben ein gut designtes Run-Game. Und wenn das der Motor sein kann für die Offense, inklusive natürlich dem Quarterback-Run-Game, dann fügt sich das alles andere drumherum. Dann sind die RPOs mehr da. Ich mag ihr Quick-Game eigentlich auch mit dem schnellen Release, den Jaden Daniels dieses Jahr zeigt. Und wenn sie dann eben noch, wenn die Defense dann wirklich nach vorne auch kommt und sie dann ihre Shot-Plays haben, ja, das ist sowieso was Daniels gut kann. Das wussten wir auch vor dem Draft. Normalerweise würde ich schon sagen, gegen Atlanta können sie den Ball am Boden bewegen. Und da bin ich gespannt, ob das sich hier auch dann, ob sie das in die Tat auch umsetzen können. Was ich spannend fand, hatte ich, glaube ich, am Montag auch gesagt, dass Washington Jaden Daniels einige Male per Design durch die Mitte hat laufen lassen. Das ist eigentlich was sie kaum gemacht haben bisher in der Saison. Vielleicht auch ein Mittel hier, vielleicht ist es was du Richtung Playoffs noch ein bisschen hochschraubst, ein bisschen mal ein paar Mal auf Tape auch zeigst, um vielleicht noch ein bisschen schwerer ausrechenbar zu sein. Bei den Shotplays bin ich gespannt und muss Daniels natürlich auch sehr aufpassen, was Jesse Bates macht. Die Falcons werden sicher viel rotieren, werden sicher versuchen, ihn ein, zwei Mal irgendwie zu erwischen, ihm einen Look nach dem Snap zu zeigen, den er nicht erwartet hat. Bisher finde ich, ist Daniels ziemlich gut darin, 1-gegen-1 Matchups zu identifizieren und dann eben mit seinem Touch den Receivern Downfield auch eine Chance zu geben. Und klar, dann kommen die Scrambles auch ins Spiel. Also jetzt haben wir Quarterback-designtes Quarterback-Run-Game, ist das eine. Die Scrambles sind einfach Teil ihres Passing-Games. Und da habe ich mal geguckt, die Falcons lassen fast 9 Yards pro Scramble zu. Das ist auch ein Bottom-10-Wert dieses Jahr. Ich denke eigentlich, dass Washington offensiv hier sehr gut den Ball bewegen kann. Und ich vertraue den Commanders dann doch auch mehr als jetzt Michael Penix in seinem zweiten Spiel, auch wenn das erste Spiel positiv war und das Matchup jetzt nicht unbedingt brutal schwer ist für Atlantas Offense.
Die Falcons haben außerdem noch nicht so oft gegen einen richtigen einen guten Rushing-Quarterback gespielt. Jalen Hurts, der hatte 85 Yards gegen sie am Boden.
Ja, eben, genau. Und Scrambles sind ja dann, deswegen habe ich bewusst mal nach Scrambles geguckt. Scrambles kriegst du ja auch von einem Bo Nix zum Beispiel,
ja,
wo sie deutlich verloren haben. Oder von einem Justin Herbert zum Beispiel. Also Scrambles kriegst du ja von den allermeisten Quarterbacks, auch die, die jetzt nicht unbedingt Teil des designten Run-Games sind. Und was Scrambles angeht, ist Daniels halt die klare Eins dieses Jahr in der NFL. Also Volume vor allem, aber eben auch, was die Explosivität daraus angeht.
Und die Commanders sind mit 4 Punkten vorne bei den Buchmachern. Ich glaube auch, dass sie das gewinnen.
Ja.
Ja, sagt er. Dann sag ich, Supporter Game der Woche.
Supporter Game der Woche.
Ihr habt euch wieder für ein Spiel entschieden und diesmal für ein Spiel zwischen den LA Rams und den Arizona Cardinals. Da spulen wir nochmal zurück auf Samstagnacht. Das ist das Spiel, was Sonntag deutscher Zeit um 2 Uhr stattfindet. Die Cardinals-Season ist durch nach der Niederlage gegen die Panthers. Die können nicht mehr in die Playoffs kommen. Die Rams-Saison ist aber sowas von on nach 4 Siegen in Folge. Die Rams haben es jetzt selbst in der Hand. Könnten sogar diese Woche alles schon klar machen. Das hast du ausführlich beschrieben mit dem Strength of Victory. Da müsste einiges zusammenlaufen, aber es kann durchaus passieren. Aber Grundvoraussetzung ist ja auch dafür ein eigener Sieg hier, oder? Nach dem Sieg gegen die Seahawks müsste man das auch hier gewinnen. Normalerweise würde ich ja sagen, gut, wir haben ein Team, da geht es um gar nichts mehr und ein Team, da geht es um alles. Aber natürlich haben die Cardinals vielleicht auch ein bisschen Interesse daran, dem Division-Konkurrenten hier die Show zu stehlen und diesen Playoff-Traum, die Playoff-Hoffnungen kaputt zu machen. Und das Hinspiel haben die Cardinals gewonnen. Das ist lange her, Woche 2. Da war die Cardinals-Offense sehr stark, die Rams-Offense wiederum nicht. Das hat sich geändert zwischendurch, gerade bei den Rams. Aber die Rams-Offense, finde ich, ist ja immer noch inkonstant unterwegs. Yeah, die letzten zwei Spiele wirklich einige Probleme gehabt. Wird es hier besser? Kann man hier wieder ein bisschen konstanter den Ball bewegen?
Ich würde sagen ja, aber ich habe mir witzigerweise das als ersten Punkt auch aufgeschrieben, weil wir, glaube ich, sogar vor 2, 3 Wochen mal drüber geredet haben, dass man so langsam vielleicht ein bisschen mehr einen Eindruck kriegt, aber dass die Rams immer noch ein bisschen eine Wundertüte sind, selbst so spät in der Saison, weil wir nicht wirklich wissen, was wir Woche für Woche von dieser Offense bekommen. Und dann hatten sie dieses Regenspiel in San Francisco, in dem Stafford 3-mal enormes Interception-Glück hatte. Jetzt dieses Spiel gegen die Jets letzte Woche, in dem die Offense super wackelig war. Stafford fast nur sehr, sehr kurz gearbeitet hat im Passspiel. Und wieder, wenn er Druck bekommen hat, wird es einfach schnell problematisch. Bei den Cardinals halt defensiv auf der anderen Seite ist eigentlich seit der Bye im Prinzip, ist diese gute Phase, die die Defense hatte, ist mehr oder weniger vorbei. Also sie hatten ja die vier Wochen vor der Bye, würde ich sagen, das war dieser Stretch, wo sie auch 4 Spiele gewonnen haben und wo sie deutlich über ihren qualitativen Verhältnissen defensiv gespielt haben. Das war nach der Bye jetzt nicht mehr so. Und dementsprechend sollte es für die Rams auch Möglichkeiten geben, vor allem auch mit dem Run-Game, um das Spiel mehr zu kontrollieren, mehr in kurzen Second-Third-Downs zu sein. Wenn die Cardinals hier auf der Seite des Balls was holen wollen, dann muss es viel über Pressure-Designs funktionieren. Das ist ein Thema mit der Rams-Offense, dass Stafford dieses Jahr mehr Druck mit Problemen hat. Die Line war eben auch viel, viel, viel angeschlagen, hat viel rotiert, viel umgebaut im Laufe der Saison. Hat sich jetzt stabilisiert ein bisschen die letzten Wochen, einfach auch, weil sie gesünder wurden. Aber das, was Arizona in meinen Augen defensiv am besten macht dieses Jahr, ist eben dieses nach dem Snap viel rotieren, ungewöhnliche defensive Looks, Quarterbacks dazu bringen, den Ball ein bisschen länger zu halten und dann freie Rusher zu kreieren. Das ist mal Buda Baker, das ist noch häufiger mal einer der Linebacker. Das müssen sie, glaube ich, gegen die Rams 4, 5, 6 Mal hinkriegen. Weil das könnte eben Drive-Ender sein. Wenn du bei 2. und 6 irgendwie einen 5-Yard-Sack hinkriegst, das ist dann oft ein Drive-Ender. Das müssen sie, glaube ich, hier einige Male hinkriegen. Weil mit dem normalen Rush werden sie wahrscheinlich nicht viel ausrichten können. Und wenn dann Stafford in der Pocket Zeit kriegt und vielleicht noch in guten Down-and-Distance-Situationen ist, weil das Run-Game gut funktioniert, ja, dann findet er auch Cooper Kupp, der im ersten Spiel nicht gespielt hat, oder Puka Nacur. Das wissen wir einfach. Also dann werden die Rams den Ball auch sehr gut bewegen.
Was machen wir auf der anderen Seite des Balls? Also, da habe ich gerade über inkonstante Rams-Offense gesprochen. Cardinals-Offense ist es auch. Ja. Nicht nur von Woche zu Woche, sondern auch innerhalb eines Spiels, siehe letzte Woche. Und die müssen gegebenenfalls ohne James Conner auskommen, was natürlich eine erhebliche Schwächung ist. Aber sie spielen auch gegen eine, wie ich finde, relativ inkonstante Defense. Worauf müssen wir hier achten?
Ja, Cardinals sind jetzt schon sehr angeschlagen. Sie haben jetzt ihre beiden Starting Tackles diese Woche auf IR gepackt. Paris Johnson hatte schon gegen die Panthers nicht gespielt. Jonah Williams musste im Spiel gegen Carolina verletzt raus. Trey Benson, der Backup von Connor, hat der auch nicht gespielt letzte Woche. Der ist auch immer noch fraglich mit einer Knöchelverletzung. Und Connor ist eben fraglich mit der Knieverletzung aus dem letzten Spiel. Und den Effekt hat man gegen Carolina ja auch klar gesehen. Also Arizona hatte diesen furchtbaren Start, wo sie sich ein riesen Loch graben. Dann haben sie angefangen, den Ball sehr gut zu bewegen, aber dann verlieren sie eben ihren zweiten Tackle und sie verlieren Corner. Da mussten sie super quick im Passing-Game sein, was sie noch in die Overtime gebracht hat, aber du hattest nie wieder dieses Gefühl, dass sie offensiv diesen Zugriff auf das Spiel kriegen, den sie dann im zweiten Viertel hatten in dem Spiel. Und das sollte den Rams ja an sich in die Karten spielen. Also Rams sind keine Blitz-Heavy-Defense, aber sie sollten hier, wenn du zwei Backup-Tackles dann drauf hast, mit ihrer Defensive Line schon einen Vorteil haben. Und dann können sie es wahrscheinlich auch aggressiv nach vorne verteidigen, weil ich finde, bei den Rams ist ein großes Thema eben generell Protection und Quarterback gegen Pressure dieses Jahr, was zu diesem, wir wissen nicht genau, was wir von der Offense kriegen, führt. Mhm. Bei Arizona für mich ist es der Mangel an Explosivität im Passing-Game, im Dropback-Passing-Game vor allem. Das ist dann teilweise auch Protection, dass die Protection wahrscheinlich auch hier dann mit den Verletzungen nicht gut genug sein wird, um vertikale Konzepte im Passing-Game zu spielen. Aber Arizona hat schon das ganze Jahr über Probleme, außerhalb von Play-Action wirklich vertikal den Ball im Passspiel zu bewegen. Und wenn dann noch Connor fehlen sollte, als ihr klarer Hammer im Run-Game, dann ist es halt super viel Quick-Game, viel horizontal statt vertikal. Und das kannst du dann als Defense natürlich auch deutlich angenehmer verteidigen. Also was ich aus Cardinals Sicht sehen will, noch mehr Inbreaker für Marvin Harrison, noch mehr Marvin Harrison im Slot auch. Das fand ich jetzt die letzten Wochen immer wieder auffällig, wenn sie ihn mehr nach innen ziehen, dass er da besser funktioniert. Und dann eben auch ein Gameplan, der Trey McBride noch mehr in den Mittelpunkt rückt. Weil da finde ich die Rams gerade auch, also die Coverage-Unit insgesamt, also sowohl Linebacker als auch Corner, ehrlich gesagt innen und außen, jetzt keine Unit, der ich sonderlich vertraue. Und selbst wenn Arizona dann eindimensional wahrscheinlich im offensiven Gameplan sein muss, sollte es hier ein paar Ansatzpunkte geben, um den Ball zu bewegen.
Die Rams sind mit 6,5 Punkten favorisiert. Was sagen wir dazu?
Ich bin schon bei den Rams auf jeden Fall. Die 6,5, ja, ist halt ein super schweres Spiel, wenn du zwei inkonstante Teams gegeneinander hast.
Eben.
Und wir bei den Cardinals halt auch nicht genau wissen, wo das Team mental jetzt steht. Jetzt scheidest du sozusagen aus den Playoffs aus mit einer Niederlage in Carolina. Also Tendenz eher Rams für mich.
Ja.
Aber aus Cardinals Sicht eben, du hast ja vorhin gesagt, die haben Interesse daran, wahrscheinlich Division-Rivalen beinzustellen. Bestimmt. Ich glaube, auch aus Cardinals Sicht geht es darum, das Jahr jetzt mit zwei positiven Spielen zu beenden. Weil du willst nicht, also selbst wenn die beide verlieren sollten und wir einfach nur auf den Rekord gucken und sie stehen am Ende 7-10, dann sind sie genau in dem Bereich, wo ich sie vor der Saison gesehen habe. Aber der Verlauf der Saison mit dann, wenn es dann am Ende irgendwie, weiß gar nicht wie viele, 4, 5, 6 Niederlagen in Folge wären, das ist natürlich eine Art und Weise, wie du im zweiten Jahr von so einem Rebuild-Projekt nicht rausgehen willst aus der Saison.
Bevor wir auf die restlichen Spiele noch schnell schauen, gibt es eine Mini-Story der Woche.
Story der Woche.
Die etwas abgespeckte Version, und ehrlicherweise missbrauchen wir diese Rubrik auch so ein bisschen, um auf die Weihnachtsspiele, auf die Mittwochsspiele nochmal zurückzuschauen, vor allem auf eins. Und das liegt daran, dass wir vor allem über eins dieser vier Playoff-Teams, die da am Mittwoch gespielt haben, nochmal genauer schauen müssen. Also erst haben die Chiefs gewonnen gegen die Steelers, 29-10. Du hast es gesagt, haben sich die Division, die Conference gesichert, also Platz 1, die Bye Week, war auch eine deutliche Geschichte. Wir müssen auf jeden Fall im Auge behalten, ob die Chiefs Offense genau zum richtigen Zeitpunkt ja die richtigen Mittel findet. Aber das Hauptthema ist ja vor allem, dass Houston vielleicht das schlechteste Playoff-Team, also zumindest in der Conference, am Ende sein wird. Aber man könnte schon behaupten, auf jeden Fall das schlechteste Playoff-Team, das schon so früh feststand, dass es in den Playoffs dabei sein wird. Ja. Weil das war gegen die Baltimore Ravens ein Klassenunterschied. Am Ende war es ein 31-2. Ein Nullpunktespiel für CJ Stroud und die Texans Offense, über die wir ja schon mehrfach gesprochen haben, aber dieser negative Trend gipfelte ja eigentlich in diesem Spiel. Die Offense konnte kaum den Ball bewegen. Es gab zwei etwas längere Drives, beide am Ende mit Turnover und Downs und das war's. Und vor allem, also vor allem dieser, der erste dieser beiden etwas längeren Drives, da hat man beim Zusehen gedacht, okay, wenn es sowas wie Momentum gibt, gibt es, jeder kennt das, der mal im Teamsport unterwegs war, ich sag's nur immer wieder gerne, es ist nur nicht so viel wert, beziehungsweise es kann das nächste Play schon wieder vorbei sein, aber ja. Man kennt sowas, wenn man ein paar positive Plays in Folge hat und das war direkt nach dem Safety, wo man Derrick Henry zum Safety gestoppt hat, der einen ansonsten aufgefressen hat, davor und danach dann auch wieder, aber das wusste man da noch nicht, also den stoppt man zu einem Safety, dann hat man einen richtig guten Return, ein paar positive Plays. Und du denkst so, jetzt kommen sie rein ins Spiel. Und dann gehen sie aus diesem Drive ohne Punkte. Ja. Und danach fallen sie wieder in sich zusammen. Es war wirklich von dieser Offense eine absolut grausige Vorstellung.
Ja, war es. Und wir wollen das Thema eben hier auch nutzen, um zum einen klar auf die so Mini-Playoff-Ausblick sozusagen, weil wir haben Houston jetzt back-to-back ja gesehen, eben gegen zwei der Top-Teams der Conference, gegen die Chiefs und gegen die Ravens. In beiden sahen sie nicht gut aus, vorsichtig formuliert. Und dann ja eben aber auch darüber hinaus. Also, was muss sich denn ändern bei Houston? Und was, gerade auch die Stroud-Thematik. Ich glaube, das Spiel gegen Baltimore haben jetzt viele gesehen, falls einfach so Standalone-Game, gute Uhrzeit und so war. Und das war mit sein Schlechtestes dieses Jahr. Also, einfach auch die Art und Weise, wie er da offene Receiver verfehlt hat. Das war teilweise wirklich, wirklich eklatant. Ich glaube, wir müssen da bei der Stroud-Analyse sehr, sehr offen in alle Richtungen bleiben, weil die Tendenz natürlich da ist, sich sehr an dieser starken Rookie-Saison noch festzuklammern. Und das darf man auf der einen Seite nicht zu sehr gewichten, aber man darf es auch nicht zu gering gewichten. Und die ehrliche Analyse beinhaltet halt auch zu gucken, mit was er in Houston arbeitet dieses Jahr und was, wo diese Offense eigentlich steht. Und die Texans haben investiert, klar. Haben wir in der Offseason viel drüber geredet und dann die Erwartungshaltung ist natürlich auch hoch, wenn du mit Nico Collins und Tank Dell und Stephon Diggs in die Saison gehst und dein Offensive Coordinator wurde letztes Jahr groß gefeiert. Zum einen haben wir die drei echt nicht viel auf dem Platz gemeinsam gesehen. Jetzt ist nur noch einer übrig. Ich glaube, die haben 4 Spiele zusammen gemacht, ganz früh in der Saison, bis dann immer einer raus war. Und zum anderen müssen wir halt über diese strukturellen Schwachstellen der Offense sprechen. Ich habe ein paar Zahlen mal mitgebracht. Über die ersten 8 Wochen der Saison hatte kein Quarterback so viele Third-Down-Pässe wie CJ Stroud. 77 Third-Down-Pässe in den ersten 8 Wochen der Saison. Und der große Unterschied für die Offense war, dass in der Phase der Saison Stroud bei Third-Down noch weitestgehend lights-out war. Also der war auf Platz 9 in Success-Rate bei Third-Down, Platz 6 in Yards pro Pass und das eben mit der dritthöchsten Pressure-Rate in der NFL bei Third-Down. Also der war dauernd in Third-Down, hat dauernd Druck bekommen, hat aber Plays gemacht, hat Drives am Leben erhalten. Ab Woche 9, also grob zweite Saisonhälfte, Platz 27 in Yards pro Pass, Platz 18 in Success Rate. Also ist jeweils deutlicher Drop-Off. Was geblieben ist, ist die hohe Pressure Rate. Da ist er immer noch relativ weit oben mit dabei. Worauf ich hinaus will damit ist, man musste diesen Drop-Off ein Stück weit erwarten. Weil eine hohe Third-Down-Erfolgsquote ist somit das Instabilste, was eine Offense als, in Anführungszeichen, Trumpf haben kann. Das sehen wir eigentlich jedes Jahr, wenn eine Offense über einen bestimmten Zeitraum bei Third Down richtig gut ist, kannst du eigentlich Haus und Hof drauf verwetten, dass das nicht so bleiben wird. Und dann ist eben die Frage, hast du offensiv mehr Antworten? Idealerweise, um diese Third Downs zu verhindern. Das ist in Houston halt gar nicht passiert. Und dann reden wir über eine Offense, die mehr Third and Longs spielt als jede andere Offense in der NFL. Also die vom Quarterback hier viel verlangt, während sie gleichzeitig eine der schwächsten Pass-Protecting-Lines in der NFL hat. Und vor allem, und das macht es dann noch schlimmer, vor allem eine der schwächsten Lines, wenn es darum geht, Stunts aufzunehmen und zu protecten. Das war jetzt auch gegen die Ravens am Mittwoch wieder mehrfach zu sehen. Und dann laufen halt viele Texans-Drives so. Die können den Ball nicht gut laufen bei Early Down. Sie kommen früher oder später in Dritter und Lang, meistens eher früher als später. Und dann brauchst du von Stroud ein Top-Play bei Third Down, während die Offensive Line regelmäßig freie Rusher durchlässt, ohne dass die Defense blitzen muss. Also du kriegst einen freien Rusher, 7 in Coverage, Dritter und Lang. Es ist so der Worst Case für den Quarterback.
Ja.
Das alles soll Stroud nicht freisprechen. Gerade in der zweiten Saison, da haben wir jetzt nicht nur gesehen, dass die Third-Down-Effizienz runtergeht, sondern auch gesehen, dass er selbst deutlich schwächere Spiele hatte. Das gegen Baltimore jetzt war für mich schon so eines der Lowlights, gerade mit der Anzahl an offenen Würfen, die er verfehlt hat. Er spielt nicht auf dem Level, das man sich für diese Saison erwartet hat oder erhofft hat. Nach der starken Rookie-Saison, die er hatte. Aber ganz ehrlich, wir sind immer noch voll in dem Rahmen, in dem man Stroud, finde ich, vor dem Draft erwarten konnte. Hört euch gerne die Quarterback-Folge an von letztem Jahr. Mein Vergleich zu CJ Stroud war Jared Goff 2.0. Und das war mit der Idee im Hinterkopf, dass du einen Top-In-Structure-Quarterback hast, der dir ein bisschen mehr Playmaking-Qualitäten darüber hinaus liefert, als diesen Jared Goff zum Beispiel. Und ich finde, das haben wir dieses Jahr immer noch, diese Playmaking-Qualitäten haben wir dieses Jahr immer noch gesehen. Was wir zu wenig gesehen haben, ist, wenn das In-Structure funktioniert hat, dass er da war er nicht konstant genug. Da hat er eben zu häufig Würfe verfehlt, die er treffen muss. Aber der Spielraum für Fehler für ihn ist halt super, super klein.
Ja, und ich bin gespannt, wie es dann in den Playoffs läuft, wenn man da halt dann ja gegen die besten Teams wieder antreten muss. Und das sah jetzt gegen zwei der besten Teams der Conference nicht gut aus. Ich will noch mit einem Satz über den Gegner sprechen, weil ich meine, das sah jetzt auch nicht gegen irgendwen so schwach aus und so schlecht aus. Aber grundsätzlich, was die Ravens Offense da aktuell wieder veranstaltet. Also, die konnten laufen, wie sie wollten. Ja. Lamar Jackson, irre gut in Form gerade. Ich meine, also die Texans Defense ist ja alles andere als schlecht.
Ja.
Und das hat man nicht gesehen. Und er war als Runner stark, als Passer stark, in der Pocket, außerhalb der Pocket. Und er hat nebenbei auch noch mal ganz soeben den NFL-Rekord, was die meisten Rushing Yards eines Quarterbacks in seiner Karriere angeht. Und wir befinden uns ja noch relativ am Anfang oder zumindest nicht am Ende von Lamar Jacksons Karriere.
Kommt noch ein paar dazu, ja.
Da werden noch ein paar Rushing Yards mit dazukommen. Und er hat den Rekord von Michael Vick jetzt schon gebrochen. Der wird da auf jeden Fall die Latte sehr weit nach oben legen, sehr hoch
Was ich setzen. Da halt auch positiv fand, und das hatte wir in der Preview, hatten wir darüber noch geredet, weil das die Woche davor gegen Pittsburgh auch schon so war, dieses Thema Derrick Henry noch mehr als diesen Hammer zu benutzen, also ihn noch mehr gerade auch durch die Mitte laufen zu lassen. Und das hatte ich in der Preview aufs Steelers-Spiel gesagt, da haben sie es dann wirklich, also weitestgehend komplett so gemacht. Und jetzt gegen Houston ja sogar fast noch mal mehr. 27 Runs für Derrick Henry, müsste Season High sein für ihn in einem Spiel. Und wieder richtig viel eben between the tackles. Also ihn wirklich durch die Mitte laufen lassen, wo die Texans tendenziell schwächer sind als außen. Sie entdecken da, finde ich, noch mehr jetzt wo ihr Floor auch sein kann. Und die Ravens Defense spielt halt deutlich besser. Also die Ravens Defense hat sich ja auch deutlich stabilisiert im Vergleich zur ersten Saisonhälfte. Und das ist halt eine richtig gute Kombination Richtung Playoffs.
Ja, und ich weiß, ich habe es schon mal angesprochen, aber es entwickelt sich immer weiter. Derrick Henry spielt anders als früher. Das ist nicht dieser unglaubliche Klotz, der fast nur geradeaus rennen kann und wenn jemand im Weg ist, dann rennt er halt drüber und wenn zu viele im Weg sind, wird er halt aufgehalten, so ungefähr. Der ist deutlich beweglicher geworden, als das früher ist. Also da bin ich mir relativ sicher. Ich meine, ich habe ja jetzt nicht nochmal zum Vergleich irgendwie Tape von vor 5 Jahren angeguckt bei den Titans, aber der sieht beweglicher aus, der sieht schlanker aus, der sieht beweglicher aus und ich finde, das sieht man gerade bei diesen Runs durch die Mitte. Da ist er früher einfach geradeaus drüber gelaufen und jetzt macht er halt Bewegung, wo er auch mal Leute aussteigen lässt, beziehungsweise ja, die Richtungswechsel schneller kommen. Und es ist ungewohnt, ihn ohne seinen Zopf zu sehen, der hinten raushängt, aber das ist ein anderes Thema. Aber trotzdem, ich finde, er ist noch mal agiler geworden. Und da haben wir, glaube ich, letztes Jahr schon drüber gesprochen. Ja. Da war deine Analyse noch, das muss das Lila sein von den Ravens.
Das war bei Clowney.
Ach, das war bei Clowney. Ja gut, gilt ja bei Derrick Henry. Vielleicht ist es ja auch deine Analyse jetzt bei Derrick Henry und ich habe dir vorweggegriffen.
Nein, ich finde schon, dass es stimmt. Also er läuft überlegt, aber es ist halt natürlich auch eine andere Art, den Ball zu laufen, wenn du dir das Backfield mit Lamar Jackson teilst. Und die Ravens machen einiges mit Under-Center-Runs, aber sie lassen, also, und Under-Center muss man immer überlegen, für den Running Back läuft er ja schon mit Volldampf Richtung Line quasi und kriegt dann den Ball. Und so wie die Ravens ja aber viel machen, eben um Lamar Jackson ja auch als Rushing-Bedrohung ins Run-Game einzubauen, ist ja eben Shotgun-Runs oder Pistol-Runs.
Aber das konnte Derrick Henry nie vorher. Erinnerst du dich, dass die Titans das mal versucht haben?
Statistisch war das ja so eine Frage, als die Ravens ihn geholt haben, weil es immer so war, eigentlich ist er da nicht gut drin. Ich glaube schon, dass er da sein Spiel vielleicht auch bewusst umgestellt hat und wir da eben jetzt sehen, dass er ein bisschen überlegter vielleicht auch läuft und dann eben diese Agilität noch mehr reinbringen kann. Also ich finde es schon auch auffällig. Er ist weniger diese Dampfwalze, die er
in diesen besten Titans-Zeiten war. crazy Diät beziehungsweise diese crazy Ernährung.
Das stimmt, ja.
Investiert
ja.
sehr, sehr viel Geld da auch in die,
ja, ja.
Wie er sich ernährt und halt in jemanden, der sich darum kümmert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da sehr viel durchdacht ist und dass er sagt, okay, für den Spielstil muss ich vielleicht ein bisschen agiler sein, vielleicht ein paar Kilo verlieren, um dann halt mich auch besser bewegen zu können. Ich finde es schon sehr auffällig, wie er sich bewegt im Vergleich zu ja, seinen Prime-Zeiten bei den Titans. Aber die Formkurve bei den Ravens steigt oder zeigt im richtigen Moment wieder nach oben. Lass uns noch über die restlichen Spiele sprechen, ganz kurz, die es noch gibt diese Woche. Ein paar mit Relevanz sind ja auch noch dabei. Wir haben die Chargers gegen die Patriots zum Beispiel, Samstag 19 Uhr. Die Chargers können mit einem Sieg die Playoffs klar machen.
Ja, und das muss natürlich auch der Anspruch sein. Also das haben wir immer gesagt, die Chargers haben einen relativ angenehmen Rest-Schedule. Ich glaube, sie haben dann die Raiders Woche 18. Da sollte ein Sieg bei Raum kommen, um dann auch die Playoffs klar zu machen. Aber eben, es geht ja vielleicht auch darum, mit zwei Siegen diesen Nummer 5-Seed zu holen, eventuell noch, und dann nach Houston fahren zu können, statt nach Baltimore in der Wildcard-Runde. Das würde einen großen Unterschied machen. Und so wie Pittsburgh im Moment spielt, glaube ich, ehrlich gesagt, ich kann es mir gut vorstellen, dass Pittsburgh das letzte eben auch noch verliert, dann gegen die Bengals. Und die trudeln ja auch so in diese Richtung. Das wollte ich dich eh noch fragen, bevor wir gleich zu den anderen Spielen kommen. Aber wenn wir gerade eh diese Wildcard-Dynamik haben. Das war nämlich mein Gedanke nach dem Spiel gegen Kansas City dann. Ist es nicht irgendwie doch wieder ein Steelers-Team wie immer? Weil wenn die jetzt, sagen wir, die verlieren jetzt noch mal und die müssen in der Wildcard-Runde nach Baltimore oder Buffalo und verlieren dann da auch und sind one and done in den Playoffs. Wenn sie nach Houston müssen, würde ich, glaube ich, sogar auf sie tippen. Nee. Aber wenn sie jetzt nach Baltimore oder Buffalo müssen, nicht. Ist es da nicht wieder so ein Steelers-Team wie die letzten Jahre auch? Ja, die Prognose, dass mit Fields, Wilson, ist der Quarterback-Room besser? Die war schon richtig. Aber hat es die Steelers als Team wirklich weitergebracht? Oder ist es, also sind die an einem wirklich anderen Spot als letztes Jahr? Oder ist es halt doch wieder das sechstbeste Team?
Und, auf einem anderen Weg dahin gekommen.
Genau, sie sind auf einem anderen Weg dahin gekommen. Und die Offense hatte diesen Stretch, wo die Big Plays geklappt haben und wo sie besser aussah und wo sie deutlich schlagkräftiger war als alles mit Kenny Pickett. Aber wenn die jetzt verlieren und Warren dann in den Playoffs sind, sind sie doch wieder an dem gleichen Punkt einfach, oder?
Ja, aber ich würde schon ein bisschen optimistischer in die Zukunft blicken. Einfach aus dem Grund, dass ich das Gefühl habe, wenn die noch ein, zwei Playmaker in dieser Offense mehr haben, dass da auch noch mehr drin ist, dann mit einem Russell Wilson beispielsweise. Weil gerade auch letzte Woche.
Also würdest du mit Wilson verlängern? Ist ja erstmal die erste Frage, die du stellst.
Ja, auch aufgrund von Alternativlosigkeit. Aber ja, schon. Ja. Also, weil ich finde, dass ich glaube, dass er mit in dieser Offense, wenn sie noch ein bisschen besser qualitativ sein wird, vielleicht was Protection angeht, aber vor allem was Playmaker angeht, auch noch mehr rausholen kann. Weil ich finde schon, man merkt immer wieder, also wir haben über Pickens gesprochen als X-Faktor. Und wenn er halt nicht ganz so der X-Faktor sein kann in einem Spiel, dann kommt da halt wenig. Dann musste man sich letzte Woche auf ein paar Russell Wilson Runs verlassen oder Jalen Warren Runs. Ja. Wenn du aber noch Nummer 2, Nummer 3 Playmaker hast, die ein bisschen mehr machen, dann glaube ich, kann das schon echt was, da kann was Brauchbares entstehen. Und
vor der
Defense müssen wir ja nicht drüber sprechen, dass die
auch
easy.
Müssen wir nicht. Habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben.
Diese Saison schon, aber die kann trotzdem noch, ich finde, in Zukunft, also ich gucke jetzt eher über die Postseason hinaus. Ich traue denen in der Postseason auch nicht so viel zu, aber über die Postseason hinaus kann ich mir schon vorstellen, dass man da auch wieder eine sehr gute Defense zusammenschustern kann.
Ja, das denke ich auch. Aber es ist halt im Moment schon so, das ist für mich halt auch dieser Vibe, warum ich dann irgendwie so diese Frage in meinem Kopf hatte, ist es nicht doch wieder das gleiche Steelers-Team, nur ein bisschen aufgehübscht? So. Weil ja dann letztlich, muss man ja ehrlicherweise sagen, die Defense ist natürlich der Floor, das stellt ja auch keiner in Frage. Und der hauptsächliche Grund dafür, dass sie die letzten Jahre eigentlich dann immer irgendwie 9 Spiele, 10 Spiele gewonnen haben. Aber halt gegen gute Offenses, und das ist ja nun mal der Gradmesser für die Playoffs, in diesen High-Leverage-Spielen, gerade auch spät in der Saison, da strugglen sie einfach. Und das jetzt ja nicht erst seit diesem Jahr. Schau dir die zweite Saisonhälfte an, dieses Jahr. Die kassieren 27 von den Commanders, über 30 von den Bengals, 27 von den Eagles, 34 von den Ravens, 29 von den Chiefs. Und das ja eben auch nicht auf eine Art und Weise. Sondern von den Bengals kriegst du vom Passing-Game eingeschenkt. Von den Eagles kriegst du vom Run-Game eingeschenkt. Von den Ravens kriegst du von beidem ein bisschen eingeschenkt. Die Chiefs hatten, fand ich, in beiden Spielen jetzt über Weihnachten jeweils super Gameplans, um diesen starken gegnerischen Pass-Rush auszuschalten. Und Mahomes hat auf einem unheimlich hohen Level gespielt. Aber das ist ja dann letztlich so wieder die Frage, wenn du dann, wenn du defensiv in diesen Spielen diese Top-Offenses nicht auf mal 20 Punkte halten kannst, wo kommst du denn dann hin mit dieser offensiven Entwicklung? Selbst wenn du die Offensive Line jetzt weiter verbesserst, noch einen Playmaker irgendwie findest.
Ja, da werden wir spätestens in der Offseason noch drüber sprechen. Aber ich meine, letztendlich geht es nur darum, dass Mike Tomlin weiterhin positive Records hat.
Ja, das hat er ja schon. Das hat er schon.
Eben. Ansonsten spielen noch die Raiders gegen die Saints. Woche 17 Classic. Spencer Rattler gegen Aiden O'Connell.
Vielleicht ja Derek Carr Revenge Game. Wobei ich nicht glaube, dass er spielt.
Also, warum sollte er? Nur weil es sein Ex-Team ist.
Also, wenn er fit ist, wird er garantiert spielen wollen. Da bin ich mir aber sicher.
Die Colts spielen gegen die Giants. Pflichtsieg natürlich für die Colts. Ansonsten sind die Playoff-Resthoffnungen vorbei. Mhm. Die Cowboys spielen gegen die Eagles. Die Eagles brauchen Bounceback. Vor allem, wenn sie verlieren, haben sie keine Chance mehr auf den Nummer 1 Seed. Und das, wie du schon vorhin erwähnt hast, vielleicht ohne Jalen Hurts.
Also voraussichtlich, wir haben jetzt Freitag, er ist immer noch im Concussion Protocol. Das wäre dann schon, jetzt wäre es schon überraschend tatsächlich, wenn er spielen würde.
Die Titans spielen gegen die Jaguars, reines Draft-Pick-Spiel, aktuell Pick 3 gegen Pick 4.
Mhm. Aber in der Division zusätzliche Brisanz. Nee, überhaupt nicht.
Die Dolphins spielen gegen die Browns und das ist ähnlich wie bei den Colts, für die Dolphins zumindest. Ist ein Pflichtsieg, ansonsten keine Playoff-Chancen mehr.
Und eines der Spiele, das die Rams eventuell für ihren frühen Tiebreaker bräuchten. Browns-Sieg hier an der Stelle. Wer spielt Quarterback für die Browns? Weiß ich gar nicht. Ist es DTR
noch?
Weil der war doch verletzt, oder? Der hat sich doch verletzt.
Der hat sich verletzt, das ist vollkommen richtig. Es ist mir auch relativ egal, aber ich gucke für dich trotzdem nach, ob es da schon eine Info gibt.
Also er hat eine Wadenverletzung, hat limitiert trainiert. James Winston hat ja auch die Schulterverletzung, trainiert auch nur limitiert.
Ja, gute Frage.
Ich glaube, mit James Winston würde ich es mich sogar nicht mal wundern, wenn die Browns das hier gewinnen würden.
Er sollte auf jeden Fall spielen, wenn er spielen kann. Ich gucke mal gerade in den aktuellen Depth Chart. Da steht noch DTR als questionable an der 1. Mhm. Ansonsten Bailey Zappi.
Oh, stimmt. Der ist ja auch mittlerweile in Cleveland. Mhm. Late Season Random Quarterbacks ist einfach ein super Spiel.
Es ist wirklich herrlich, ja. Weißt du, was auch herrlich ist? Dass ich das erste Mal seit Woche 2 in Führung gegangen bin in unserem wunderbaren Tippspiel. Denn ich führe mit 15-14, nachdem du ein weiteres Mal beide Spiele in den Sand gesetzt hast.
Unfassbar.
In den sogenannten
Choke ohne Ende.
Wirklich, du chokst das komplett weg. Ich habe nur einen getroffen, ansonsten wäre ich sogar schon zwei einfach voraus. Das wäre natürlich komplett wild. Aber
ja gut, wenn ich einen getroffen hätte, dann wäre es unentschieden.
Ja, korrekt, aber ich habe immerhin einen getroffen.
Ja.
Die Chargers haben mich nicht hängen lassen. Sah erst danach aus, aber haben sie nicht gemacht. Ja, und du lagst daneben. Du hast gehofft, dass wie heißt er? Jetzt habe ich schon vergessen. Mac Jones natürlich dich rettet. Das heißt, du darfst anfangen.
Völlig richtig. Und ich werde meine Reihenfolge wieder ein klein wenig verändern, einfach weil, also anhand von dem, was du gesagt hast vorhin bei einem Spiel, und gebe dir als erstes
ich weiß, welches kommt.
Jaguars gegen Titans.
Hä, was habe ich denn dazu gesagt? Habe ich gar nichts
zu
gesagt.
Nee, du hast was zu meiner eigenen Nummer 1, zu meiner eigentlichen Nummer 1 gesagt. Deswegen mache ich das nicht als Nummer 1.
Titans, Jaguars, es ist mir wirklich so egal. Wer spielt denn bei den Titans?
Quarterback? Rudolph müsste Quarterback sein.
War da nicht auch was? Hat er sich nicht, oder hat er einfach nur schlecht gespielt?
Also, es müsste Mason Rudolph sein. Der hat, der war nicht verletzt, oder? Nee, der war nicht verletzt.
Ich dachte, ich hatte irgendwas. Nee, du hast recht. Ja, der hat nur drei Interceptions geworfen. Das war das
Problem. Ja gut, das kann ja passieren.
Das passiert den Besten. ich gehe aber mit den Titans tatsächlich.
Oh, gut, sehr gut. Da hätte ich die Jaguars genommen.
Ja. Dann habe ich zwei. Ich weiß, wen du nimmst. Ich gebe es dir trotzdem. Und ich gebe dir Vikings gegen Packers.
Mhm. Ja, das war eigentlich meine Eins, aber du hast vorhin schon gesagt, du bist bei den Packers.
Ja, das Tendenz, heißt ja nicht, dass die Packers gewinnen, deswegen gebe ich sie
nee,
trotzdem,
aber meine Tendenz ist auch Packers.
Das engste Spiel ist.
Ja, meine Tendenz ist auch Packers, deswegen fand ich es irgendwie, wenn wir beide schon unabhängig voneinander zu den Packers tendieren, dann wollte ich es dir nicht geben, aber ich nehme die Packers.
Dann drücke ich natürlich den Vikings die Daumen und mein zweites Spiel, das zweite Spiel, das switche ich jetzt spontan, weil da bist du mir, glaube ich, zu sehr auf der falschen Seite, in Anführungszeichen.
Oh.
Die Broncos gegen die Bengals.
Die Broncos, ja, ich bleib bei den Bengals.
Sie sind ja auch großer
einfach,
Favorit, also.
Ja, großer Favorit.
Könnte geschenkter Punkt sein.
Ich traue der Broncos Offense einfach nicht genug. Ja, gegen eine richtig miese Bengals Defense, und da sollten sie auch scoren können, aber die Broncos Defense, ich glaube, die werden hier zu viel zulassen. Und für die Bengals, das ist halt ein absolutes Must-Win-Game. Deswegen nehme ich die Bengals.
3,5 Punkte Favorit. Sowas bekommt man selten hier in unserem Tippspiel geschenkt.
Du hattest letzte Woche, glaube ich, die ich weiß gar nicht, was waren es, 4,5 Punkte Cardinals Favorit, die ich dir gegeben habe. Die hat nicht funktioniert.
Das stimmt. Gleichzeitig habe ich dir ein Trap Game gegeben mit Dolphins gegen 49ers. Dann kriege ich noch eins.
Dann kriegst du noch eins. Ja, jetzt sind ja noch zwei übrig bei mir. Hätte ich nicht erwartet. Aber dann gebe ich dir. Doch, komm. Ich gebe dir Saints gegen Raiders.
Ja, das war klar. Ich bin da aber relativ eindeutig, auch wenn sie letzte Woche keinen einzigen Punkt gemacht haben. Ich bin da bei den Saints.
Okay.
Weil ich glaube insgesamt, also die spielen gefühlt ohne alle.
Richtig.
Und trotzdem noch das bessere Team. Und es gibt ja noch die Hoffnung, dass. Warte, da muss ich kurz selber mal nachschauen, da muss ich mich vergewissern.
Irgendwelche Playoff-Hoffnung oder was kommst du jetzt?
Nee, ich komme mit Derek Carr-Hoffnung.
Ach so, ja, der ist offiziell, glaube ich, immer noch fraglich.
Oh, hat auch noch nicht trainiert.
Ich glaube, Darryl Rizzi hat irgendwie gesagt, so sinngemäß.
Aber Chris Olave hat komplett trainiert am Donnerstag.
Ja, da gab es letztens die Meldung, dass er vielleicht nochmal spielen könnte. Warum auch immer, aber ja, gut.
Alvin Kamara wird wahrscheinlich nicht spielen. Ja. Ich nehme trotzdem die Saints, komm.
Stark. Ich hätte deine beiden Spiele beide anders getippt. Mal gucken,
ja,
wo da stehen.
Ja, ich weiß nicht, wie viel das aussagt nach deinen Performances in diesem Tippspiel in den letzten Wochen.
Sehr fair.
Aber vielleicht ist. Ich meine, du kannst es ja auch wieder spannend gemacht haben und jetzt schlägst du zu. Es sind nur noch 2 Wochen.
Richtig.
Das war's auf jeden Fall für heute, liebe Leute. Mit Down to Talk, mit unserer Preview auf Woche 17. So viel kürzer sind wir gar nicht. So viel abgespeckt haben wir gar nicht.
Das war, ja.
Also wenn ihr nach Weihnachten so abspeckt wie wir diese Folge, dann bringt das nicht viel. Oder wenn ich, kann ich auch auf mich beziehen, damit es nicht so vorwurfsvoll klingt.
Stark.
Ja. Gut, muss gefastet werden. Das war's für heute, liebe Leute. Wir hören uns am Montag. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.